Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 150. Wir starten mit einer Nullnummer in die neue Saison. Wir der Eintracht Podcast, das sind außer mir, René, noch die Alex. Und da war die Alex weg. Perfektes Timing. Dann, wenn sie aufgerufen wird, verschwindet sie von der Bühne. Gut, der Marvin ist noch da.
Ja, genau. Hi.
So, dann suchen wir die Frau Alex mal wieder raus.
Ei, diese Technik hier.
Da sagte noch mit großer Klappe vorher, ich habe mal schnell noch ein Skype-Update gemacht und dann war sie beim Nennen ihres Namens weg. Hallo Alex.
Nein!
Ist das hart.
Professionelles Arbeiten hier.
Ja. Gut. Der nächste Versuch. Das funktioniert irgendwie nicht so gut hier.
Das ist alles überhaupt nicht meine Schuld. ihr seid die ganze Zeit stabil dabei, oder was?
Ja, natürlich.
Ich bin immer stabil.
Ja.
Ei.
Oder ist er schon wieder weg? Hervorragend. Während Alex noch versucht, irgendwie eine stabile Verbindung zu finden, wir wollen reden über die Eintracht und über die neue Saison, beziehungsweise über das, was jetzt in 2 Wochen mit dem ersten Spiel im DFB-Pokal beginnen wird. Aber bevor wir soweit kommen, wollen wir vielleicht ein bisschen über die Testspiele reden. Da gab es ja auch vieles an Diskussionen drüber. Ich bin immer der Meinung, dass Testspiele generell meistens einfach viel zu hoch bewertet werden, weil es sind unterm Strich einfach Testspiele. Wir haben viele Veränderungen in der Mannschaft, die sind bei allem noch nicht so weit, wie sie in der letzten Saison vielleicht am Ende waren. Und selbst da war es zum Teil ja einfach Grütze, was wir auf dem Platz abgeliefert haben. Wie siehst du das, Marvin?
Also, du hast erstmal einen guten Satz gesagt, Testspiele sind doch nur Testspiele. genau das ist natürlich der Punkt. Also im Großen und Ganzen, wir haben jetzt schon ein paar Testspiele der Eintracht gesehen. Es waren jetzt mehrere Freundschaftskicks dabei. Zuletzt natürlich, was fand ich übrigens auch, war sehr gut, bei Eintracht TV übertragen wurde, das Spiel gegen Sampdoria Genua. Das ist natürlich schon eine klasse Leistung. Das lief auch relativ flüssig. Ich habe es sogar danach noch ein bisschen angeguckt. Das ist optimal gelaufen. Das muss man mal lobend hervorheben. Es gibt auch viele Streams, die nicht so wirklich wunderbar laufen. Grundsätzlich ist aber zu sagen, du merkst, dass die Eintracht, also die Spiele als Team momentan einfach noch nicht eingespielt sind. Und das macht sich gegenläufig einfach bemerkbar. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Schaaf ein ganz neues System überhaupt mal installiert hat. Das ist ein ganz grundsätzliches zu dem, wie Fee vorher hat spielen lassen. Und es zeigt sich deutlich, dass viele Spieler dieses System erst in ihren Rhythmus adaptieren müssen.
Ja, du hast aber auch eigentlich auf allen Schlüsselpositionen in der Mannschaft hast du irgendwelche Veränderungen drin. Der Sturm ist komplett neu unterwegs, das Mittelfeld ist neu unterwegs. In der Abwehr, okay, da hast du noch irgendwie 3 von 4, die quasi in der Altbesetzung sind, aber die müssen ja sich auch erstmal wieder zusammenfinden. Also das ist ja... Ja, und wie du schon sagtest, neuer Trainer, neues System... andere Anforderungen an die Mannschaft. Und hinzu kommt halt einfach, es sind Testspiele. Ja,
also ja klar. Ne? Ich meine, die Testspiele sind auch dazu da, dass du ein paar Sachen probierst. Ich meine, guck mal, heute hat die Eintracht ein Testspiel gegen Alessandria gehabt. Ne? Das ist dritter oder Viertligist, also auf jeden Fall jetzt kein hochklassiger Verein. Und da sind sie natürlich auch nicht mit der ersten Elf aufgetreten, ja. Gab es eine Reihe von Veränderungen, zum Beispiel Flum wurde in der Innenverteidigung getestet, genauso Mantlung, den kennt man ja dort. Auch Chipka hat gespielt, der normalerweise eigentlich gar keine Rolle eigentlich spielt momentan. Gereski hat von Anfang an gespielt, also da gab es ein paar Neuerungen. Ja. Gut, jetzt haben sie das Spiel irgendwie 3-2 gewonnen. Lustig, dass das einzige Tor, was die Eintracht wirklich geschossen hat, also aus der einen Spieler war dann der Kinzombi, der ursprünglich mal als Innenverteidiger geholt wurde, mittlerweile aber auch überall rumläuft, nur nicht in der Innenverteidigung. Bin mal gespannt, was Thomas Schaaf mit ihm da noch anstellt. Mhm. Aber du merkst halt natürlich, ist momentan vieles anders. Was wirklich ein Testspiel war, das sind irgendwo auch, Charakter, insofern so fast Punktspielcharakter hatte, das war natürlich das Spiel gegen Genua und deswegen gab es natürlich einigermaßen begründet auch Befürchtungen, weil gerade die erste Halbzeit gegen Genua, das habe ich live nicht sehen können, habe dann aber nochmal nachgeguckt, sah ja wirklich nicht gut aus.
Ja, und auch wenn gesagt wird, dass die zweite Hälfte deutlich besser war, dann muss man auch sagen, dass in der zweiten Hälfte auch Genua extrem nachgelassen hat. Also da ist dann auch wieder die Frage, sind wir tatsächlich so viel besser geworden oder haben die auch einfach einen Gang rausgenommen und sind eine Spur langsamer gefahren?
Geil, Lexi wie Phoenix aus der Asche. Gar nicht, einfach wieder da gewesen, so gefällt mir das. Nee, aber da hast du vollkommen recht. Ja, die haben ja dann auch ein bisschen ausgewechselt, ne? Also das ist ja dann auch wieder so eine Angelegenheit, ja. Ich meine natürlich, du hast schon gemerkt, okay, Seferovic spielt, ja, der Piasson kam ja auch besser rein. Wie hast du denn Inui gesehen?
Also Inui ist für mich eine Überraschung. Also den habe ich letzte Saison komplett abgeschrieben gehabt.
Ja.
Ich finde, das ist ein völlig anderer Typ, der zurückgekommen ist.
Ist der denn auch körperlich stärker geworden? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, als hätte er so ein paar mehr Kilo auf dem Rippen. Kann nur täuschen. Vielleicht war er öfter mal mit Marco Russ essen oder so?
Ja, keine Ahnung. Also mir ist es jetzt bewusst nicht aufgefallen. Mhm. Aber also was du auf jeden Fall siehst, der sieht frischer irgendwie aus. Also wenn der das letzte Jahr auf den Platz gekommen ist, dann hast du immer gemerkt, dass es, ich weiß nicht, ich glaube die Frankfurter Rundschau, hat ihn mal als Brummkreisel bezeichnet, der irgendwie viel Wirbel macht, aber bei dem einfach gar nichts bei rumkommt. Und das ist jetzt was völlig anderes. Du hast nicht mehr das Gefühl, dass ein Brummkreisel auf den Platz kommt, sondern dass ein Spieler auf den Platz kommt, der dynamisch ist und der, ja, der auch richtig Bock hat, was zu machen und der Bock hat, was zu reißen.
Mhm. Ja, das ist also positiv. Ich hoffe halt, dass er das irgendwie bewahren kann, ne? Aber ich bin halt immer noch unsicher. Ich meine, Lanek okay, Inui okay, dass der da überhaupt wieder den zurückgefunden hat. Aber an sich, ich habe ein paar Bedenken. Also in Verteidigung, glaube ich, weiß ich nicht so, ob ich mit Anderson so zufrieden sein soll. Ich habe irgendwie noch die Befürchtung, dass Anderson von der Lethargie aus der vergangenen Rückrunde noch nicht wieder erwacht ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass er das immer noch, genau diese Lethargie immer noch mit sich herumschleppt. Also ich meine, er hat ja in der Rückrunde kaum eine Rolle gespielt, natürlich war er auch verletzt, aber auch aktuell gibt es keinen Anlass, großartig Mut zu haben.
Weiß ich nicht. Also das scheint die Frankfurter Rundschau zum Beispiel, um die mal wieder zu zitieren, völlig anders zu sehen. Die hatten heute so eine Gegenüberstellung der Spieler gemacht und sehen da Anderson ganz klar mit der Nase vor Matlung und auch vor Russ.
Ja gut, bei Matlung muss man ja sagen, dass er, glaube ich, auch nicht der Spielertyp ist, der von Thomas Schaaf großartig favorisiert wird. Ne? Das ist halt aber auch so eine Angelegenheit. Ich meine, wir haben jetzt ein neues Spielsystem, wie ich schon angedeutet habe, Thomas Schaaf spielt wesentlich offensiver und da ist Anderson mit seinen, sag ich mal, technischen Stärken schon eine Mattlung normalerweise überlegen.
Ja, aber da hast du schon recht. Also es gibt zwei Positionen, auf denen ich mir noch ein bisschen Gedanken mache. Ich glaube, dass wir in der Offensive jede Position doppelt besetzt haben und auch doppelt gut besetzt haben.
Mhm.
Allerdings mache ich mir ein bisschen Sorgen um die 6 und um die 4.
Ja. Ja, ja. Also gerade.
Also für mich, ja. Im Moment scheint ja so Hasebe Lanek. Das scheint ja so das Duo zu sein, was sich rauskristallisiert. Also ja. Zumindest ist das, was auch die eben schon zitierte Frankfurter Rundschau glaubt, sieht, was ja. Es sieht man auch an den Aufstellungen. Also der Lanek hat ganz, ganz viele Einsatzzeiten. Das ist aber ja, nichts, was ich mag. Also das ist ja, das gefällt mir nicht. Das ist so ein Brecherspieler, das ist keiner, der sonderlich viel Dynamik ins Spiel bringt. Das ist niemand, der strategisch ein Spiel lenkt. Das macht dann Hasebe, aber das ist so ein, also mir ist die 6 zu ruhig.
Ja, ich muss ja echt sagen, dass mich ein Lanek, oder beziehungsweise er kann ja nichts dafür, ein Einsatz von Lanek unglaublich überrascht. Ich meine, er hat ja schon in der letzten Saison relativ häufig gespielt und es scheint sich auch jetzt wieder so herauszukristallisieren, dass er auch in dieser Saison wieder relativ in Einsatzzeit bekommt. Ich teile da deine Einschätzung komplett und sehe das ähnlich wie du, dass ich dann auch sagen würde, Lanek eigentlich der Spieler ist, der eigentlich ein bisschen eine gestiegene Bundesliga-Qualität einfach mit sich bringt, weißt du? Und das macht mir auch, es macht mir ein bisschen Bauchschmerzen. Aber ich glaube, dass es nicht nur wir sind, die das so sehen, denn auch Bruno Hübner scheint dahingehend den Markt ja nochmal zu sondieren.
Ja, ich weiß nicht, was er sondiert. Also was ich bis jetzt gelesen hatte, war, dass er was fürs Mittelfeld sucht.
Ja, und, ja. Das, und die Position, die er da gesucht hat, also zum Beispiel, also was relativ häufig jetzt in der Verlosung rumgegeistert ist, ist der Name Blerim Cemahi, das ist ein Schweizer Nationalspieler und den hatte ich eigentlich vor ein paar Wochen, habe ich mir eigentlich gedacht, nee, das kannst du eigentlich vergessen, weil der hat einen Marktwert von 9,5 Millionen, das habe ich eigentlich so ins Reich der Fabel verwiesen. Muss aber sagen, das Gerücht hält sich hartnäckig. Der HSV muss auch dran gewesen sein. Die haben aber jetzt einen anderen Schweizer Nationalspieler. Ich glaube nicht, dass sie das dann auch noch realisieren wollen, wobei es natürlich theoretisch passen würde. Ich kann mir schon mittlerweile durchaus gut vorstellen, dass er da eine Rolle spielt. Neapel hat jetzt unter Wert den einen Spieler verkauft, also der jetzt zum HSV gegangen ist. Das hat mich auch schon gewundert. Aber gut, und wenn die nochmal ähnlich viel Geld verlieren wollen, dann können sie es auch gerne mit der Eintracht machen. Also ich sag mal so, wenn der Spieler für 5 Millionen zu haben wäre, für 4 bis 5 Millionen, dann wäre das natürlich, dann sollte man darüber nachdenken. Denn du darfst nicht vergessen, die Eintracht hat bisher kostenneutral investiert. Das heißt, wir haben zwar einige Millionen schon rausgegeben, aber das waren genau die Millionen, die wir auch schon eingenommen haben durch die, ja, mehr oder weniger zwangsweisen Verkäufe von Schwegler, von einem Sebastian Jung. Das waren alles Geld, was wir eingenommen haben, was wir jetzt als Ausgegebenes haben. Das heißt, faktisch haben wir noch ein paar Millionen.
Genau, es ist auf jeden Fall noch Geld da. Und ich halte es auch für notwendig, nochmal tätig zu werden, weil, wie gesagt, also ich sehe das relativ dünn. Ich halte einen Lanik nicht für die beste Wahl. Injowski, der eigentlich für die 6 geholt wurde, scheint aber mittlerweile eher wieder dahin beordert zu werden, wo ihn Schaaf damals auch bei Bremen hatte, nämlich auf der rechten Verteidigerposition, und duelliert sich da mit Chandler. Ja, und ansonsten ist das alles wenig überzeugend, was da für die 6 noch da ist. Ich meine, gut, da ist ein Marco Russ, der aber auch vom Spielstil her einfach ein sehr defensiver Mann ist. Was natürlich auch sein könnte, ist, was ja auch schon viel spekuliert ist, wird, dass das Schaf am liebsten mit 2 Spitzen und einer Raute im Mittelfeld spielt, dann wäre die zweite 6 sowieso gestorben. Also richtig, dann würde ich halt sehen, dass wir mit Hasebe als alleinigem Sechser spielen. Dann hättest du vorne eine Raute, die sich aus den 3 Offensiven oder ja, den restlichen Teil der Raute, die sich aus den 3 Offensivkräften ergibt, und dann hast du vorne deine 2 Stürmer.
Mhm. Ja, es ist ja, ich weiß nicht, ob mir das sogar besser gefallen würde. Ich glaube, es wird mir sogar besser gefallen als das, was momentan halt als 2 Sechser so gemunkelt wird. Ne?
Genau.
Ja, alles. Es scheint sich ja sowieso wirklich so herauszukristallisieren, dass halt ein Schaf wesentlich offensiver spielen will als ein Fee zuletzt. Aber seien wir mal ehrlich, die letzten Spiele, ich weiß nicht, ob man die noch so mitzählen kann von Fee, aber das war auch ganz schön blutleer.
Ich glaube, die Mannschaft war da einfach durch. Er als Trainer war da auch durch. Und
dass er durch war, hat man auch krass gehört in Interviews in der letzten Zeit. Habt ihr das mal verfolgt?
Nee.
Also, dass er so auch eigentlich überhaupt keinen Bock mehr hatte, also jetzt nicht gegen die Eintracht oder so, aber ich meine, er musste ja auch deutlich bearbeitet werden, dass er überhaupt noch mal ein Jahr bei der Eintracht blieb. Also, das haben wir uns ja schon gedacht, und es schien ja so raus, aber eigentlich hatte er, das hat ja der Bruno Hübner in einem Interview letztens bei der FR auch gesagt, eigentlich hat ja der Fee letzte Saison schon gesagt, hier, Bruno, du siehst, mach's gut, du siehst mich hier nicht wieder, ne? Und dann muss er doch wieder und konnte noch überredet werden. Aber es ist halt auch interessant, wie oft ein Fee überredet werden musste, damit er weiterhin Trainer bei der Eintracht bleibt. Weiß nicht, ob ich das alles immer so toll finden muss, wie das gelaufen ist. Aber ich glaube, dann gerade am Ende, hat er eh keine Lust mehr gehabt. Das ist ja auch relativ deutlich gewesen, oder beziehungsweise wurde ja schon frühzeitig bekannt gegeben, dass er nicht weiter Trainer der Eintracht in der neuen Saison ist. Deswegen weiß ich nicht, wie man diese Leistung dann einschätzen kann. Aber ich denke, es ist auch ganz gut, dass wir mal einen Cutter jetzt haben. Ob die Alex jetzt so mit dem Trainer zufrieden ist, das weiß ich natürlich nicht.
Nee, natürlich nicht. Also,
entspricht nicht so deinem Typ, oder?
Ich bin nach wie vor nicht happy damit. Ja, lass mich aber da gerne eines Besseren belehren. Also mir ist er halt einfach viel zu ruhig. Und die Situation in den letzten Wochen geht mir extremst auf den Sack. Auch diese ganzen Techtelmechtel jetzt wieder zwischen Bender und Hübner. Mir gefällt es, dass der Bruchhagen einfach in den letzten Wochen mal die Klappe hält. Auf der anderen Seite gefällt es mir aber auch wieder gar nicht, weil er derjenige gewesen wäre, der auch hätte Partei ergreifen müssen, um da vielleicht auch mal das eine oder andere klarzustellen, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Ja, aber ich habe im Moment den Eindruck, dass ein Bruno Hübner da relativ alleine darstellt. Der Schaf macht so seinen Trainingsjob vor sich hin und hält sich aus allem anderen einfach raus und versucht da irgendwie die Schweiz zu spielen. Ja, alles nicht so pralle.
Ja, ich weiß noch nicht. Ja, ich habe damit noch nicht mal ein Problem. Ich meine, er ist ja für die Tätigkeit da zuständig. Ich glaube, dass der Verbund mit Fee und, ach, immer Fee, irgendwann werde ich es noch lernen. Ja, es ist, man hat sich so dran gewöhnt, ja. Dass der Verbund mit Schaf und Hübner schon einigermaßen akzeptabel ist.
Der muss an der Stelle ja auch gut sein. Ich meine, es bringt ja nichts, dass die immer zu dritt da diskutieren. Ja? Der Hübner soll dafür sorgen, dass die Spieler kommen, die der Trainer haben will. Denn der Trainer soll klare Anforderungen stellen. Und dann müssen sich ein Hübner und ein Bruchhagen übers Finanzielle einigen. Ja? Dann bringt es auch nichts, wenn die zu dritt da rumhängen. Ich glaube, das war auch in der vergangenen Saison das Thema, dass Feder, glaube ich, auch einfach zu oft seine Meinung zu stark mit reingebracht hat.
Ja, kann schon sein. Aber mich stört halt im ganz groben Maße das absolut unprofessionelle Verhalten eines Bände, der nicht in die Öffentlichkeit zu gehen hat. Wenn er Kritik üben will, das ist vollkommen legitim und er hat ja auch die Position, das zu tun, aber dann doch bitte intern. Wo ist das verdammte Problem, diese Streitigkeiten oder diese Konflikte, die man hat, intern zu lösen? Denn nur so erreichst du, dass dein Verein auch nach außen denn professionell dargestellt wird. Ich finde, es ist absolut dämlich, sich an die Zeitung zu wenden und da irgendwelche negativen Dinge zu lancieren. Das hat für mich keinen Platz und das kann ich nicht nachvollziehen und deswegen stellen wir, wie die Alex auch richtig gesagt hat, momentan kein wirklich gutes Bild dar.
Also für mich ist halt nach wie vor auch noch die Frage, wie das Ganze gelaufen ist. Das habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden. Ich habe heute das erste Mal den auslösenden Artikel im Kicker gesehen. Der ganze Artikel ist gespickt mit zwei Zitaten.
Ja, total inhaltsleer. Mhm.
Da sind tatsächlich zwei Zitate von Bender dabei, die sich auf anderthalb Sätze irgendwie beschränken. Und der Rest ist einfach vom Kicker dargestellt. Was da dran ist, keine Ahnung. Aber die werden ja auf jeden Fall mit Bender gesprochen haben. So viel schon mal klar. Den Artikel wird man auch bei der Eintracht gelesen haben. Dass dann einfach von der weder vom Bender, noch vom Bruchhagen, noch von sonst irgendwem auch nur ein Mucks zu dem Artikel kommt, finde ich einfach nur, also das zeigt einfach, dass da wahrscheinlich viel Wahrheit dran sein muss. Und der Einzige, der sich dann dazu äußert, ist der Hübner, der im Prinzip sagt, dass alles, was in dem Artikel stand, unwahr war. Mhm. So, aber ja, gut, auch da...
Du hast doch im letzten Jahr schon gesehen, wie toll wir in der Lage sind, vernünftige Kommunikation nach außen zu betreiben. Das kannst du dir ja auf dem Eintracht-Twitter-Account kannst du dir das ja 35.000 Mal am Tag angucken. Im Vergleich zur letzten Saison geändert hat.
Unsere Außenkommunikation oder unsere Außendarstellung, die ist so laienhaft und so amateurhaft, das ist kaum zu ertragen. Das ist echt unter aller Kanone. Das fängt an mit Twitter-Account, das fängt an mit Interviews, die gegeben werden. Es gibt Phasen, in denen scheint der Bruchhagen einfach Bock zu haben, sein Gesicht vor jede Kamera zu hängen, die da auftaucht. Dann andere Phasen, da macht er wieder überhaupt gar nichts. Der Einzige, der momentan für mich einen souveränen und soliden Eindruck macht, ist ein Bruno Hübner.
Ja.
Und das hat er für mich auch in der ganzen Transferperiode. Er war der Einzige, der immer klare Statements gegeben hat, der sich nicht hat aus der Ruhe bringen lassen und der immer irgendwas Sachliches zu den Themen beigetragen hat.
Ja, also und wenn du überlegst, dass Bruno Hübner halt auch derjenige ist, der die meiste Scheiße hier rumzufahren hat, dann ist das natürlich im doppelten Sinne beeindruckend, denn es ist wirklich so, die anderen, da wird viel gelabert und so weiter und so fort, aber Hübner ist derjenige, der die ganzen Leute ansprechen muss, der über lange Zeit Kontakte pflegen muss, der Spieler überzeugt, dass ein Wechsel zur Eintracht vielleicht auch für sie einen längerfristigen Vorteil hat. Also er ist derjenige, der natürlich auch mit Schafen in der Hinterhand, wenn es dann konkret um die Gespräche geht und so weiter und so fort, aber er ist der Erste, der einen Kontakt herstellen muss. Er ist dann auch derjenige, der halt, wie gesagt, die finanziellen Rahmenbedingungen abstecken muss. Also er hat wirklich, wirklich viel Arbeit und er bleibt ja einigermaßen gelassen. Ich weiß, es gab zuletzt mal, glaube ich, eine Spielervorstellung, ich weiß nicht, ob das Seferovic war, wo ihm angekreidet wurde, dass er ein bisschen dünnhäutig war. Okay, das kann man so sehen, aber ich meine, bei dem Arbeitspensum, was er gegenwärtig hat, sind auch kleinere Verstimmungen durchaus nachzuvollziehen. Ja, aber für mich ist halt Bruchhagen viel zu ruhig momentan. Also ich hätte es mir eigentlich gewünscht, gerade in der Causa Bender, dass er wäre einfach schnell dazwischen gegangen, hätte gesagt, hier, so ein Schwachsinn, es gibt jetzt hier gar keine Diskussion, alle Probleme, die wir haben, lösen wir intern, jetzt ist Schluss mit Lustig, da wird sich nicht mehr zu geäußert oder wir stellen voll hinter Bruno Hübner irgendwas, aber halt ein klares Statement, um hier mal auf den Tisch zu hauen und die Sache zu beenden. Aber allein, dass er nichts gemacht hat, lässt ihn auch schwach dastehen.
Genau, also in der Regel wünsche ich mir einfach, dass er sich komplett im Hintergrund hält, aber das wäre jetzt einfach mal ein Punkt gewesen, wo er hätte was tun müssen. Und wo du gerade eben die Spielervorstellung von Severovic da ansprichst, also jeder, der zuhört, guckt euch bei RTL Hessen, da gibt es ein Video von der Pressekonferenz, wo der vorgestellt wurde. Guckt ihr euch einfach an. Also ich habe mir das angeschaut, das ist ja Weltklasse, was der Typ so von sich gibt. Also da haben wir ja einen echten Abitursanwärter uns in die Reihen geholt.
Ah ja, gut.
Der soll Fußball spielen und nicht reden.
Das ist halt genau das Ding. Ich meine, hier, Müller hat auch nie Abitur gemacht, ja? Und hat Tore am Fließband geschossen. Das ist mir auch egal.
Ja, aber er ist in der Lage, zwei Sätze gerade auszusprechen.
Ja, aber das sind doch die meisten heutzutage nicht mehr. Also entweder sind es absolut weichgespülte, vorgefertigte Interviews oder es kommt halt nichts bei rum. Ganz ehrlich, du hast eben die Social-Media-Aktivitäten der Frankfurter Eintracht angesprochen. Auch, ehrlich gesagt, auch der Eintracht-TV-Account, wo es mit Interviews mit Spielern geht, der ist unglaublich langweilig. Die Interviews mit den Spielern, die sind so wischiwaschi oder auch mit anderen Leuten, das ist total unkritisch. Also der wird auch nicht mal ein bisschen kritisch hinterfragt. Also das ist halt, ich weiß, das ist alles modernes Propagandamaterial, ja. Aber es ist so flach. Keine Ahnung, eine Flunder freut sich, wie viele Ebenen sie hat, ja, wenn sie dieses Interview sieht.
Erstens musst du dir auch mal angucken, was für Journalisten denn mittlerweile da draußen rumlaufen. Ja? Wenn ich mir diese dämlichen Fragen anhöre, die Menschen da zum Teil stellen, da frage ich mich auch, auf welcher Journalistenschule die waren.
Genau, aber Zweitens, warte, stopp. Lass mich zu den Fragen kurz was sagen.
Wenn wir als Eintracht darum bemüht wären, wie unsere Außenwirkung wäre, dann würden wir die Spieler auch mal auf einen Lehrgang schicken, wo die lernen, wie die mit solchen Fragen umgehen und wie die vernünftige Antworten zu formulieren haben. Oder würden die Leute gezielter aussuchen, die da Interviews geben?
Du hast das Interview nicht gesehen, ne?
Nur zum Teil, das war mir dann auch irgendwann ein bisschen zu doof.
Aber genau das ist ja das Problem. Die Fragen, die gestellt wurden, waren die absoluten Standardfragen, die einfach immer kommen. Und die Antworten, die er gegeben hat, war der Versuch, das, was er auf einer Schulung gelernt hat, irgendwie wiederzugeben. Ich meine, auf die Frage, warum bist denn du zur Eintracht gekommen, muss man einfach vorbereitet sein.
Ja.
Die ist ganz klar, dass die kommt. Und dann ist die Antwort, ja, ich wollte unbedingt in die Bundesliga und ich wollte unbedingt zur Eintracht. Okay, war jetzt extrem, extrem inhaltslos. Muss man sich auch darauf gefasst machen, dass der Journalist dann nochmal nachfragt, ja, aber was jetzt genau, hast du jetzt die Eintracht bei der Euroleague irgendwie verfolgt und da die Spiele gesehen, so wie das andere Spieler hier bei ihrer Präsentation schon gesagt haben? Und daraufhin kommt dann die Antwort, ja, also die Bundesliga ist halt eine der stärksten Ligen der Welt. Das ist halt top, die Bundesliga. Also wollte ich unbedingt hin, wollte ich unbedingt zur Eintracht.
Comedy Gold.
Also da hat tatsächlich jemand versucht, dem Jungen irgendwie die Antworten zu geben. Und natürlich haben die Journalisten die gleichen behinderten Fragen gestellt, wie sie immer stellen, wenn ein neuer Spieler vorgestellt wird. Aber wie man dann tatsächlich so dämlich sein kann und das Ganze so unvorbereitet wirken kann. Also nach der Pressekonferenz hatte ich fast den Eindruck, dass der vor Vertragsunterschrift erst gesagt bekommen hat, wie der Verein heißt, bei dem er spielt.
So, also wir haben einen Verein aus der Bundesliga. Und so genau. Kurz bevor du unterschreibst, sagen wir dir welche. Ja, ich mag eigentlich keine Interviews mehr sehen. Ich mag eigentlich echt keine Interviews, keine Spielervorstellungen mehr mit Spielern. Logischerweise Spielervorstellungen mit Spielern, so ist es. Das will ich eigentlich alles gar nicht mehr sehen, denn es kommen eigentlich die 0-15-Plattitüden, ja, geiler Verein, tolle Fans, super Bundesliga und so weiter und so fort. Wenn es eigentlich, weißt du, ich weiß, das müssen sie ja alle sagen und so weiter, im Endeffekt geht es halt ja auch innen und um Knete, ja. Und natürlich leider, jetzt, der Aspekt Bundesliga spielt in einer gewissen Weise eine Rolle. Ich weiß nicht, inwiefern es uns was bringt, dass Deutschland jetzt Weltmeister geworden ist und die Spieler jetzt auch im Land des Weltmeisters Fußball spielen können. Das lasse ich mal dahingestellt sein, aber am Ende des Tages ist es halt auch so, schlecht bezahlt wird hier halt auch nicht. Und das ist immer noch ein ausschlaggebender Grund. Hier, mir kann doch keiner erzählen, dass ein José Lu wegen der Perspektive nach Hannover gewechselt ist. Ja, also da greife ich mir doch an den Kopf, dass also diese ganze José Lu-Geschichte, was ja eine äußerst ungünstige Darstellung unsererseits war, von vorne bis hinten, ja, als aber hauptsächlich auch Bruchhagen, der da eine überaus ungünstige und nicht souveräne Figur abgegeben hat. Ja. Da muss ich auch sagen, ja, der José Lu, der ist halt nicht dahin gewechselt, weil das Gras dort grüner ist, sondern einfach, weil es dort ein paar mehr grüne Scheine gibt. Keine Ahnung, was haben wir denn grüne Scheine? Das hat ich einfach so gesagt.
Ich glaube nicht,
ja, ist ja. Naja, ja, keine Ahnung, vielleicht gibt es dann auch Smaragde oder so, die sind ja auch grün, ne? Naja, aber du weißt, was ich meine. Also genau deswegen ist er da hingewechselt und da sahen wir halt blöd aus, da hätten wir souverän reagieren müssen. Das hat ja Hübner jetzt am Ende des Tages ja auch gemacht, hat ja gesagt, hier Leute, wir haben uns ein Limit gesetzt, 4 Millionen, mehr nicht. So ist es halt und das finde ich okay, einfach klar so sagen, aber nicht dann noch immer noch nachholen von wegen, ach, es hat uns so schockiert, es ist so traurig, dass er jetzt weg ist, wir haben eigentlich fest damit gerechnet. Bullshit, scheiß drauf, so ist das Bundesliga-Geschäft. Mund abwischen und weiter geht's. Ja, und solche Kisten, ich habe auch echt gar kein Verständnis mehr dafür, dass man Spielern großartig nachtrauert. Ich finde es okay, wenn man sagt, hier so ein Rode, der entwickelt, super, wie das jetzt so läuft und so weiter und so fort, wünsche ihm alles Gute. Einen klaren Abgang, hier, zack, aber es ist, wie es ist. Und wir müssen immer, die Eintracht muss immer mit Veränderungen klarkommen. Und das ist halt, solange wir nicht da angekommen sind, wo wir uns in vielleicht 5 Jahren oder in 10 Jahren erhoffen zu sein, solange das noch ein Weg ist, da bis dorthin müssen wir immer mit Veränderungen klarkommen. Deswegen ist es halt auch jetzt, wie es ist. Deswegen haben wir auch so viele Abgänge. Ja, alle tot jetzt. Ja.
Ja.
Das wollte ich nur sagen. Nein, ja, gut, ich versuche jetzt aber mal den Spagat. Wir haben jetzt ein bisschen die Testspielreise da angeschnitten. Ich meine, das ist jetzt auch, wenn du überlegst, ist jetzt auch mehr oder weniger halb seine Testspiele da jetzt gehabt. Das muss ich aber auch sagen. Ich habe jetzt eben mal das offizielle Interview zu dem zweiten Testspiel hier gelesen, ne? Und da gab es dann so eine Aussage von Trainer Schaaf, ja, die hat er wahrscheinlich nie so wirklich geführt, ne? Wo dann halt auch steht, ja, in Koordination mit unserem Sponsor hat es ja super reingepasst, jetzt hier dieses Spiel, bla bla bla. Das hat er wahrscheinlich nie gesagt, haben einfach diesen Text hier in die online gestellt. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, was diese Testspielreise wirklich zu bedeuten hat oder ob das jetzt wirklich so sinnvoll war. Aber um jetzt irgendwie den Sprung wieder zu schaffen, zu Neuzugängen, was haltet ihr denn davon?
Bin ich durchweg zufrieden mit. Ich muss sagen, dass ich mich mit Valdes ein bisschen schwer getan habe. Mhm. Zumal da ja auch noch die Kombi Valdes-Almeida zur Debatte stand. Also da habe ich mir enorm schwer mitgetan. Aber auch da kann ich mich jetzt so langsam mit anfreunden als guter Ergänzungsspieler. Gut, Piazon ist eher so ein Thema. Ich meine, gut, der bleibt jetzt ein Jahr, der braucht hier Spielpraxis. Der kann ein Jahr lang richtig was reißen, wenn er es gut anbringt. Da freue ich mich eigentlich drauf, aber da muss man halt auch ganz realistisch sein und sehen, dass der nächstes Jahr weg ist, egal wie gut er sich entwickelt. Und ansonsten, ja, was ich eben schon gesagt habe, auch wenn er kein Abitursanwärter ist, ja, irgendjemand hat mir diese Woche schon mal getwittert gehabt, dumm spielt gut. Wollen wir mal hoffen, dass das...
Wenn das ein 1:1 Zitat ist, dann tippe ich auf Jörg.
Möglich.
Ja, das, ja, also ich sehe das im Grunde ähnlich. Also ich meine, weil das war ich auch zunächst kritisch, habe aber dann auch mitbekommen, dass er ja eigentlich nicht wirklich viel Geld kostet, er war ablösefrei, das ist schon mal eine sichere Sache. Was soll man da sagen? Das ist doch vollkommen okay. Der nimmt keine große Kostenposition ein, er ist motiviert, also Schaaf hat ihn ja wirklich in den höchsten Tönen gelobt, dass der Junge kein Spieler sein wird, der uns 10, 15 Tore schenkt. Davon können wir ausgehen. Aber dass er vielleicht dem einen oder anderen eine gewisse Souveränität verleiht, dass er sagt hier, oder ich meine, er hat viel Erfahrung, dass er vielleicht einen Cutlets einfach auch weiterbringt. Das kann alles sein. Und ich denke, das ist auf jeden Fall kein Verlust. Es ist besser als unsere Backup-Stürmer, die wir in der letzten Zeit hatten. Ne? Wenn ich da an Leute wie Ocean denke oder so, schlimmer kann das Ganze nicht kommen. Und weil der es weiß, wie man in der Bundesliga zu spielen hat, Schaaf kennt ihn und es ist ein Transfer für mich ohne Risiko.
Wollte ich gerade sagen, also der Trainer kennt ihn, er kennt den Trainer, er kennt die Bundesliga. er hat durchaus auch ein bisschen Erfahrung. Das ist vielleicht auch gerade jetzt, wo du ja auch vielleicht den einen oder anderen Jüngeren mit dabei hast, auch nicht so verkehrt. Also
ja,
das Risikopotenzial ist jetzt bei ihm nicht besonders groß. Ja.
Piasson ist halt eine absolut, ja, das, wie Alex das komplett richtig gesagt hat, wir wissen ganz genau, da brauchen wir jetzt keine Phantasten zu sein, oder nee, da brauchen wir keine Hellseher zu sein, das ist ganz klar. Oh, jetzt fährt gerade hier der, ja, egal, die Inlineskater fahren hier in der Innenstadt vorbei, deswegen ist es hier gerade so laut. Nun gut, der Lucas Piasson, das ist halt ganz klar, dass er in einem Jahr weg ist, das ist aber ein hochtalentierter Fußballer, hat bei Chelsea ja nicht so wirklich oft gespielt, aber jetzt bei Vitesse Arnhem zuletzt, da hat er schon gezeigt, was er kann. Wenn er uns einigermaßen auf dem Niveau weiterbringt, das ist ein schneller Spieler, das ist ein technisch hochversierter Spieler, das ist auf jeden Fall ein Gewinn für das eine Jahr und danach musst du sehen, wie es weitergeht. Mhm. Aber fand ich von Hübner trotzdem eine gute Angelegenheit, denn es gibt genügend andere Bundesligisten, die länger gebraucht haben, Leute von Chelsea loszueisen. Jetzt wurde ja auch ein Spieler verpflichtet vom VfB Stuttgart hat ja einen Spieler verpflichtet, ja, von Chelsea. Das hat ein bisschen länger gedauert. Piasson hat schon ein bisschen mehr Einspielzeit bei der Eintracht genossen. Eine sichere Sache für ein Jahr und danach schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht hat sich Marc Stern-Dere in dem Jahr so weiterentwickelt, dass er eine sichere Stammkraft ist. Müssen wir sehen. Und an sich, ja, Seferovic, den habe ich jetzt mal bei der Nationalmannschaft auch mal ein bisschen kicken sehen. Davor in Italien ist er mir, in Italien, ja, ist er mir jetzt halt nicht so wirklich aufgefallen. Das müssen wir halt jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt, aber ich denke, das war eine relativ günstige Nummer noch, weil wir haben den unter den kolportierten 4 Millionen bekommen, das finde ich schon mal okay. Ich weiß nicht genau, wie oft er, wie gut er bei San Sebastian gespielt hat, er muss, glaube ich, fast jedes Spiel gemacht haben, aber 4 Tore ist jetzt nicht wirklich grandios für einen Stürmer natürlich.
Ja, das stimmt, also das klingt schon nach nicht sehr viel, aber das ist auch ein Spieler, den du mit Perspektive geholt hast, der ist noch jung, der hat schon einiges auf dem Buckel. Und der könnte tatsächlich in den nächsten Jahren sich bei uns auch gut entwickeln, auch wenn er dieses Jahr noch nicht zu 100% einschlägt. Das ist auf jeden Fall auch in Kombination mit Cutlets, kann das ein richtig gutes Duo sein, weil er ein ganz anderer Typ ist und der Cutlets genau die perfekte Ergänzung zu ihm ist, der mal links, mal rechts von ihm irgendwo ein bisschen rumwuselt und er ist einfach der Fels in der Mitte vom Strafraum. Von daher passt es meiner Meinung nach top. Und auch mal die anderen Transfers vielleicht nur mal kurz begutachtet mit Chandler, Hasebe und Injovski. Ich weiß nicht, ich glaube, da haben wir, glaube ich, sogar schon drüber gesprochen. Also ich bin von allen drei überzeugt. Ich halte Hasebe für den besten Transfer. Also auf jeden Fall. Von allen sechs. Der hat bei Nürnberg nicht viel gerissen, weil er halt auch verletzt war. Aber was er zuvor bei Wolfsburg gespielt hat, war einfach Weltklasse. Und von daher, ich bin mittlerweile sogar fast so weit zu sagen, den hätte ich wahrscheinlich auch verpflichtet, wenn ein Schwegler nicht freiwillig gegangen wäre. Mhm. Also wenn man mich vor die Wahl gestellt hätte, Hasebe oder Schwegler, hätte ich wahrscheinlich sogar zu ihm tendiert. Ja. Ich habe heute einen Artikel auch wieder in der Frankfurter Rundschau gelesen. Ich glaube, die sind da ein bisschen anderer Meinung, die loben ihn auch, aber sagen, dass Schwegler der feinere Fußballer ist. Das mag sein, aber ich glaube, dass der Hasebe nochmal die bessere Spieleröffnung hat und auch vielleicht ein bisschen einen Tacken offensiver noch ausgerichtet ist, wie ein Schwegler das war. Mhm. Und von daher, also das ist für mich auf jeden Fall der Königstransfer. Chandler, Frankfurter Bub, der zurückgekommen ist, der hat eine gute Saison gespielt, der hat sich entwickelt. Klar, ich würde immer noch mit Handkuss einen Jung zurücknehmen. Also da ist die Situation ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall ein guter, adäquater Ersatz für einen Jung.
Ja, also Hasebe gebe ich dir absolut recht. Ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass Hasebe für ein Inouye mit Sicherheit auch nicht unbedeutend ist. Ja, ich denke, dass es Inouye gut tut, einen Landsmann jetzt in der Mannschaft zu haben. Hasebe war ja auch schon zu Wolfsburger Zeiten Kapitän. Also er ist trotz der Tatsache, dass er Japaner ist, er beherrschte die deutsche Sprache einigermaßen gut und ist durchaus ein Kommunikator, ist ein wichtiger, ein zentraler Punkt der Mannschaft und ich denke, dass er uns auf jeden Fall gut tun wird. Hoffentlich bleibt er halt vom Verletzungspech verschont, denn das war, wie du richtig gesagt hast, ist er dann verletzt gewesen in Nürnberg und genau dann ist es ja losgegangen mit Nürnberg. Nürnberg hat, glaube ich, davor kein einziges Spiel verloren, mit Hasebe, die haben zwar oft Unentschieden gespielt, aber haben nie verloren. Und dann hat er sich verletzt und danach ist der Abwärtstrend, der dann schlussendlich zum Abstieg geführt hat, erst ist er erst vorangeschritten, hat sich das Ganze erst entwickelt. Und deswegen, also Hasebe ist ein wichtiger Spieler, ich hoffe, er bleibt fit und dann wird er für die defensive Mittelfeldposition auf jeden Fall gesetzt sein und auch von positivem Effekt sein für die Eintracht. Ich bin mal, bei Chandler bin ich mir unsicher. Da bin ich, weiß ich momentan nicht genau, was ich davon halten soll. Das war ein guter Transfer, weil er auch relativ günstig zu haben war, als rechter Verteidiger. Also, glaube ich, nur circa 1 Million gekostet.
Was um den Dreh, ja.
Das ist okay. Aber Chandler hat auch zum Beispiel bei der Nationalmannschaft, obwohl er im Vorfeld öfter gespielt hat, bei der WM keine Rolle mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob er überhaupt 2-mal eingewechselt wurde, 1-mal glaube ich schon, aber hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Jürgen Klinsmann hat einem anderen Spieler vertraut, der sogar da noch in der heimischen Liga gespielt hat, der mittlerweile aber auch gewechselt sein dürfte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da sieht man schon, da muss man abwarten, wie das läuft. Momentan bekommt ja auch er, wie du gesagt hast, Injowski den Vorzug vor Chandler. Weiß nicht, wer am Ende der beiden am Ende das Rennen macht. Chandler ist auf jeden Fall der schnellere Spieler der beiden. Ansonsten bleibt es abzuwarten. Wenn es einer von beiden wird, ist es okay. Dann haben wir 2 für die Rechtsverteidigerposition gekauft. Einer war es, dann ist auch okay. Ansonsten muss ich nochmal sagen, was mich positiv überrascht, ist die Tatsache, dass Kinsomi sehr viel Spielzeit bekommt. Ich habe ihn jetzt noch nicht aktiv gesehen. Ja, das werde ich dann jetzt am Sonntag vielleicht sehen und dann am Dienstag. Und auch der Joel Gereskier bekommt auch relativ viel Spielzeit. Also es ist nicht so, dass die beiden 18-Jährigen, nur weil sie jetzt mal einen Profivertrag bekommen haben, total außen vor sind. Also das muss ich sagen, dass Thomas Schaaf beide richtig gut einbindet. Das wollte ich nur mal so nebenbei nochmal erwähnen, denn für mich kam das zuvor bei Fee nicht so deutlich raus, dass er halt auch die Jungen mal ein bisschen mehr fordert, aber Thomas Schaaf macht das anscheinend ganz gut. Ich hoffe, dass er das auch bei Stendera dann noch mehr machen wird, denn was der Junge kann, ich denke, das haben wir wieder bei der Europameisterschaft gesehen.
Ja. Es ist ja auch nochmal wichtiger geworden, dass er das macht, weil wir haben ja auch die U23 nicht mehr, ne? Also ich meine, die zwei sind jetzt noch, oder zumindest Gerätzinger ist jetzt noch spielberechtigt in der U19.
Das ist
aber,
super.
Mhm. Aber ansonsten ist da ja auch nicht viel, wo sie Erfahrung sammeln können. Und da wird es wahrscheinlich jetzt auch wichtig, dass wir nicht nur für uns auf dem Transfermarkt aktiv werden, sondern dass wir uns auch mal strategisch ein paar Partner suchen, zu denen wir Spieler von der Qualität hin ausleihen können.
Ja.
Nochmal was zu Injowski, was du eben gesagt hast, dass er ja für die, dass er jetzt im Prinzip der Konkurrent für Chandler auf der rechten Seite ist. Also er hatte ja damals auch seinen Wechsel zur Eintracht damit begründet, dass er wieder auf die 6 will. Ne? Also für ihn ist es ja im Moment so, die Geister, die ich rief, wechselt nach Frankfurt, um mal von der rechten Verteidigerposition wegzukommen. Um auf seine eigentlich Lieblingsposition der 6 zu Hause zu finden. Dann kommt sein alter Trainer, der ihn damals von der 6 runtergeholt hat und auf die rechte Verteidigerposition gepackt hat. Und schwupp steht er schon wieder da.
Ja.
Und jetzt ist er da auch noch irgendwie wohl ja, einen Tacken vor Chandler. Wobei ich da heute auch gelesen habe, dass Chandler in der Offensive der Bessere sein soll, quirliger nach vorne. Dafür hinten mit der ein oder anderen Lücke und Injowski genau das Gegenteil. Hinten eine Bank, dafür nach vorne viele Fehlpässe und kaum Aktionen.
Ja, das ist wieder diese Chandler-Aktion, diese Celozzi-Sache. Celozzi war damals auch immer in der Defensive ganz gut, aber nach vorne nicht wirklich klasse. Und Injowski ist halt, Injowskis Flankenhäufigkeit ist einfach viel zu gering. Das war schon bei Bremen so. Und Chandler ist einfach der wesentlich aktivere, der halt auch das schnelle Spiel nach vorne ganz gut beherrscht, der auch eine relativ hohe Flankenhäufigkeit hat. Zuletzt war die aber unter aller Sau bei Nürnberg, da kann man jeden Nürnberger Fan fragen. Das war, also die konnten fast nie verwertet werden. Hoffen wir, dass es jetzt bei der Eintracht ein bisschen besser geht. Wenn es da kaum Druck gibt und es nicht wirklich in den unteren Tabellenregionen zu wursteln geht, dann geht es vielleicht auch ganz gut. Ansonsten müssen wir halt mal schauen. Aber ich denke schon, dass Chandler auf jeden Fall der Offensivere der beiden ist. Vielleicht wird der Einsatz von Chandler oder von Injowski davon abhängig gemacht, gegen wen wir spielen.
Auch eine Variante.
Ist ja in dem Moment dann auch das Einzige, was du machen kannst, dann halt wirklich abgestimmt auf den Gegner gucken, was brauche ich jetzt eher von den Vorzügen her, ja.
Ja. Ansonsten, was ich ganz toll finde, ist die Tatsache, dass es schon wieder so ein kleines Grüppchen gibt. Also das ist jetzt, das Grüppchen kann man ja immer als negativ betrachten. Ich wollte das jetzt gar nicht negativ irgendwie sehen, sondern eher positiv, dass Zambrano und Jakba, die beiden Homies, hängen ja anscheinend immer miteinander rum, ja. Und jetzt haben sie auch gleich noch den Piasson aufgenommen. Also da klappen, und der Nelson Valdez ist jetzt auch schon so
in der Südamerikaner-Gang.
Ja, aber ich finde das cool. Also ja. Du merkst, die Stimmung stimmt einigermaßen. Das ist für mich schon echt, das ist für mich manchmal mehr wert als ein Testspielsieg gegen Hintertupfingen oder so, ja. Oder weißt du, ganz ehrlich, die Bremer, die pinseln sich jetzt die ganze Zeit den Bauch, weil sie mal 3-0 gegen Chelsea gewonnen haben und denken, jetzt sind sie Gott weiß wer, weißt du? Chelsea ist da angefahren, die haben 50-60% gegeben, da war Schiri noch ein bisschen parteiisch, ja, whatever. Aber im Endeffekt kräht da kein Hahn mehr danach, wenn die Bremer jetzt im DFB-Pokal ausscheiden, weil sie zu hochnäsig waren. Und das sind auch so Dinge, die können uns ja momentan nicht passieren. Deswegen, Testspiele hin und her, wie der René einleitend richtig gesagt hat, das ist alles schön und gut. Du kannst alle Testspiele 10-0, 15-0 gewinnen und so weiter und so fort. Das haben wir schon mit unter Skippe gemacht und dann sind wir abgestiegen. Ja? Es muss, bringt einen Scheiß.
Es ist doch zweimal wichtiger, wenn du siehst, dass die Mannschaft zusammengefunden hat, dass die Spieler miteinander klarkommen. Umso eher die da miteinander klarkommen, umso eher funktioniert doch auch der Austausch auf dem Spielfeld. Es bringt doch nichts, dass du dann nachher irgendwie kein Zusammenhaltegefühl hast und die dann nicht in der Lage sind, auch nur einen vernünftigen Pass über einen halben Meter auf den Platz zu spielen, weil
Richtig.
Sie nicht abstimmen können. Ja?
Richtig, das denke ich auch.
Damit hat auch noch keiner gewonnen.
Aber wie seht ihr denn in Position Marc Stendera? Alex, ich weiß, du siehst den Hype deutlich kritischer als viele der anderen Internetmenschen.
Ja, also ich hab mir die Spiele der U19 auch angeguckt. Ich glaube, ich habe sie sogar alle gesehen. Ja, ich habe sie alle gesehen. Ich fand die ersten Partien von Stendera fand ich nicht so gut. Da war viel Schatten beim Licht. Das Halbfinalspiel von ihm, das war natürlich die Krönung der ganzen EM. Also da hat er ein richtig gutes Spiel gemacht. Das Finale fand ich schon wieder nicht ganz so stark, aber nichtsdestotrotz war er für mich einer der herausragendsten Spieler bei der EM. Aber man darf halt auch nicht vergleichen, dass er da mit Gleichaltrigen, oder man darf nicht vergessen, dass er da nur mit Gleichaltrigen gespielt hat. Und in der Bundesliga spielt er mit 300 Jahren mehr Erfahrung. Da spielt er gegen Männer und nicht gegen Jungs. Das ist eine ganz andere Ebene. Und von daher, ja, der hat da ein richtig gutes Spiel gemacht und der hat da sein Talent unter Beweis gestellt. Der hat aber auch gezeigt, dass er manchmal den Kajo machen kann. Mhm. Also der hat in den ersten Spielen, wenn es nicht so richtig läuft, dann ist er auch nicht derjenige, der von vorne nach hinten läuft, sich da versucht, die Bälle zu holen und wieder nach vorne stürmt. Dann lungert der auch ganz gerne mal an der 16er-Grenze rum, obwohl es 20 Meter weiter hinten abgeht. Also okay. da sehe ich noch Entwicklungspotenzial, aber wie gesagt, also der hat eine richtig geile EM gespielt, will ich auch gar nichts gegen sagen. Aber es ist was anderes, eine U19-EM zu spielen, als in der Bundesliga zu spielen.
Mhm. Okay.
Ja, und deswegen, ich würde es halt nicht zu hoch aufhängen. Das war eine kleine Duftmarke, die er da gesetzt hat, und das war auch gut und wichtig, dass er das getan hat, aber wir sollten jetzt alle mal auf dem Teppich bleiben und mal gucken, wie er sich in der Vorbereitung weiter anbietet, weil die Position, die er bespielen will, da ist ein ganz anderer gesetzt. Gut, wenn ich Trainer wäre, wäre der sowieso schon seit Jahren nicht mehr gesetzt, aber da hat er richtig, richtig harte Konkurrenz, da muss er sich beweisen.
Mhm. Naja, wir haben auch fast körperliche Schmerzen bereitet die Vergleiche mit Götze. Das habe ich ein, zwei Mal gelesen.
Oh. Und da, ja, muss da, ich echt da sagen, hat Charlie sich ganz gut aus dem Fenster gelehnt.
Da muss ich auch echt sagen, das hat mir echt wehgetan. Also so, weißt du, manchmal liest du Dinge oder siehst Dinge und dann merkst, zuckst du so zusammen oder so. Und genau so war das. Weil so Vergleiche zu machen, das kann immer nur fehlschlagen. Ich weiß nicht, wann das irgendwann mal was gebracht hat. Jemand mit so einer, also ich meine, Götze ist ja selber noch relativ am Anfang seiner Karriere, hat nebenbei jetzt mal das entscheidende Tor bei der Weltmeisterschaft geschossen. Ja, aber kann passieren. Ja, aber weißt du, wenn du dann solche Vergleiche anstellst, die tun niemandem gut. Ich erinnere noch an die astronomischen Vergleiche, die Sonny Kittel zu hören bekam, als der Mann, der das dritte Bein beschwört hat, Christoph Daum, den er schon in den Himmel gehoben hat. Ja, und wir wissen ja, was jetzt draus geworden ist. Ich denke, festhalten kann man sagen, dass Marc Stendera, der ja auch lange verletzt wird, der ja fast die ganze Saison gefehlt hat, für den war das jetzt eine richtig geile Aktion, mal eine Europameisterschaft unter Wettkampfniveau zu spielen, um so wieder reinzukommen in die neue Saison und gleich zu zeigen, ich auch Selbstvertrauen zu tragen. Ich kann was, ich bin wieder da. Und sich jetzt vorzubereiten auf die Bundesliga und hoffentlich halt auch mit mehr Einsätzen. Das ist, glaube ich, das, was ich am ehesten daraus ziehen würde. Und nicht irgendwelche stumpfsinnigen Vergleiche, die einen auch wirklich nicht weiterbringen. Ja, und da ist es gut, dass er jetzt einfach endlich mal wieder unter Wettkampfbedingungen gespielt hat. Der war lange Zeit raus, hat fast ein Jahr gefehlt mit Kreuzbandriss, oder?
Ja, ich glaub, so der kam in den letzten Spielen, in der letzten Saison kam der erst wieder zum Einsatz. Und für ihn ist die Saison auch nicht positiv abgeschlossen worden. In den Spielen, in denen er zum Einsatz kam, konnte er nicht glänzen. Das Einzige, was du halt wieder gesehen hast, war die Standards, die er macht. Also es ist halt auch bei der EM, ey, da kommt einfach jede Flanke, wie der die haben will. Da kommt jede Ecke, da kommt jeder Freistoß. Das ist einfach Zucker. Also da kann man echt nicht zu wenig loben. Und eigentlich wäre es auch geil, wenn er keinen Stammplatz kriegt, dass er einfach jedes Mal, wenn eine Ecke geschossen wird, einfach eingewechselt wird. Egal für wen. Hauptsache rein.
Das wäre so, also, wär so schön, ja.
Ich glaube, das funktioniert von den Regularien her nicht so ganz. Nee,
aber genau das ist nämlich auch ein guter Punkt, den du ansprichst, Alex, denn Standards.
Wir haben sie trainiert.
Ja, und wenn wir eins aus der Weltmeisterschaft aber auch gelernt haben, dann ist es, dass Standards Spiele entscheiden. Das hat der Kahn immer gesagt und das war das einzige Mal, dass ich im Kahn vollumfänglich zugestimmt habe und genauso war es. Es gab so viele Spiele, wo ein Spiel eigentlich eine Pattsituation war, wo du eigentlich gemerkt hast, die neutralisieren sich hier auf dem Feld. Und welche Mannschaft hat gewonnen? Genau, die Ecke gut geschossen hat und das Ding eingenetzt hat. Und da ist ein Stendera ungemein wichtig, denn er kann Freistöße, er kann Eckbälle und die Eintracht muss endlich lernen, dies adäquat zu nutzen.
Ja. Aber, wie gesagt, ich habe heute auf der Eintracht-Seite, glaube ich, da haben sie Bilder von der Italienfahrt gepostet und da waren doch glatt 4 Bilder dabei, wo Ecken geübt wurden.
Ja, schön.
Habe ich seit Jahren nicht mehr bei der Eintracht im Training gesehen, bin ich begeistert von.
Ja, vielleicht hat er dann die Weltmeisterschaft noch mehr gebracht als nur den Titel.
Ja, naja, mich würde es freuen.
Das wäre halt auch immens wichtig an dieser Stelle, ja.
Also ja.
Zumal wir genügend kopfballstarke Spieler haben. Also wenn du mal die Aufstellung dir jetzt anguckst, so wie wir sie eben kurz angerissen haben, haben wir mit dem Andersen einen extrem starken Kopfballspieler. Wenn auf der 6 wirklich ein Lanik zum Einsatz kommt, kannst du den mit vorne reinstecken. Wir hätten einen Russ noch da, wenn der spielen sollte, der kann mit nach vorne gehen. In Meier ist kopfballstark, also da sind genügend Große, die du einfach vorne hinstellen kannst und wenn du dann jemanden hast, der Flanken schlagen kann, dann schafft auch ein Inui nochmal ein Kopfballtor.
Mhm.
Weil er unter allen anderen drunter durchtaucht quasi.
Ja, naja, und also wie sieht's denn jetzt bei euch aus? Ich meine, die Vorbereitung ist jetzt zum großen Teil eigentlich, die ist ja nicht komplett vorbei. Ich meine, aber in 2 Wochen spielt die Eintracht wieder in einem Pflichtspiel. Da geht es dann im Pokal gegen eine Berliner Mannschaft. Macht euch die jetzt Vorbereitung irgendwie Sorgen? Oder weil, ich meine, vor der Verpflichtung von Seferovic war es ja teilweise Untergangsstimmung, galore, wir bekommen den Spieler nicht, jetzt kommt Almeida doch nicht. Almeida wäre schon eine geile Kiste gewesen, das hätte ich auch ganz gut gefunden. Allerdings wäre der wieder 30 gewesen, ich glaube 30 wäre gewesen. Ja. Und auch kein Perspektivspieler mit Seferovic, wie der Alex vorhin komplett richtig gesagt hat. Hast du jetzt jemanden, also Cutlets und Seferovic, die sind beide 22, das ist optimal, die können erstmal ein paar Jahre zusammen gehen und vielleicht kann sich da wirklich was entwickeln. Das wäre mit Almeida nicht so möglich gewesen. Also, seht ihr das jetzt grundsätzlich eher kritisch? Schaut ihr skeptisch in die neue Saison oder was ist...
Eigentlich überhaupt nicht. Also ich bin jetzt nicht absolut überzeugt und gehe davon aus, dass wir quasi nach 20 Spielen schon als Meister dastehen. Aber ich bin eigentlich relativ entspannt jetzt nach der Vorbereitung und so, wie die Mannschaft dasteht. Ich meine, klar, die ersten Spiele werden noch ein bisschen holprig werden, weil die Jungs sicherlich noch ein bisschen brauchen, um sich da einzuspielen.
Mhm.
Aber ich sehe uns da jetzt nicht als immens gefährdet oder irgendwas. Gar nicht.
Alex?
Ich sehe es ein bisschen anders. Also ich bin. Du
musst mich immer widersprechen, oder?
Ja, ein bisschen. Du bist aber auch so ein Positivseher immer, so ein Optimisten. Kann ich gar nicht drauf. Ich will mich ärgern. Ich komme ja nicht hier in einen Podcast, um die Eintracht zu huldigen.
Ist ja nicht der Gute-Laune-Podcast hier.
Genau,
ja?
Ich komme ja einmal die Woche hin, um meinen Frust mir von der Seele zu labern. Und heute war ein beschissener Tag und da habe ich auch keinen Bock da drauf.
Und da war doch ein beschissener Start, weil du Skype geupdatet hast und gleich erstmal aus der Leitung geflogen bist.
Genau. Außerdem liege ich hier in meinem Krankenlazarett und gucke seit 2 Wochen nichts anderes wie Familien im Brennpunkt und Trovatos.
Da, Alter, da hast du kein Pay-TV.
Da hätte ich aber
schauen auch, Sie doch endlich mal Serien.
Können wir der Alex nicht irgendwie so 3 Monate Watch-Ever-Abo oder irgendwas
schenken? Ja, ich habe doch ein Watch-Ever-Abo.
Ja, und dann guckst du auch noch normales Fernsehen. Bist doch wahnsinnig, bist du doch. Dann kauf dir doch lieber Eintracht TV und guck dir den ganzen Tag diese komischen Interviews an. Das ist halt immer noch mehr Gehalt.
Ich bezahle für diesen Möchtegern-Journalismus, der nichts anderes ist wie Geblogge, Gepodcaste oder sonst irgendwas, zahle ich keinen Pfennig.
Ich glaube, ganz ehrlich,
das ist so ein bisschen
Sadomaso bei der Alex. Ich glaube, sie will sich quälen und diese Mittagsscheiße gucken. Ja, ich warne jeden davor, aber ich glaube, ja, manchmal will sie das. Ich glaube, es ist...
Es gibt Dinge, die ich nicht verstehen kann. Das gehört eindeutig dazu.
Aber gut, das müssen wir auch nicht verstehen. Aber trotzdem, jetzt zurück zum Punkt. Du hast was zu kritisieren, Alex.
Ja, und zwar eigentlich, was heißt zu kritisieren? Also eigentlich stelle ich nur so ein bisschen den Trainer in Frage. Ich bin überzeugt von den Transfers, die wir gemacht haben. Ich glaube, dass wir eine gute Mannschaft zusammenbekommen haben. Aber was mir absolut fraglich ist, ist, was er sich vorstellt. Wie er in die neue Saison gehen wird. Also wenn ich mir die ganzen Interviews so angucke, dann scheint er ja den Fußball völlig neu erfunden zu haben, was gestandene Spieler mit 30 bis 32 Jahre so von der Rolle bringt, dass sie nicht in der Lage sind, das umzusetzen. Und das scheinen einfach Spielzüge zu sein, die in ihren 20 Jahren Fußballerkarriere so noch nicht gespielt haben. Und das ist halt einfach was ich nicht nachvollziehen kann. Klar, man muss sich einspielen, man muss sich aufeinander abstimmen, aber da sind jetzt 2, 3 Neue jetzt auch nicht so die Welt im Team. Und ich kann es momentan noch nicht nachvollziehen und deswegen gehe ich nicht mit der vom René verbreiteten Euphorie in die Saison, sondern momentan mit einer gehörigen Portion Skepsis und erstmal in der abwartenden Position.
Ja, ich warte
auf meinen Moment, wo ich sagen kann, ich hab's euch gleich gesagt, der taucht nix.
Ja, ich hoffe natürlich, dass dieser Moment nicht kommt, aber ich meine, grundsätzlich skeptisch ist ja auch eigentlich mal gar keine schlechte Grundhaltung, denn es ist ja so, die Testspiele gaben jetzt keinen Anlass, zu euphorisch zu sein, und das ehrlich gesagt mag ich das auch, dass ich aus so einer gewissen Skepsis heraus dann vielleicht was Positives erlebe, als wenn ich sehen würde, oh, die Eintracht hat jedes Spiel gewonnen, jetzt geht's rund und jetzt ist alles super und jetzt würden die ersten Zeitungen schon wieder schreiben, oh, 5-2 hat die Eintracht die Sampdoria aus Genua besiegt und meine Güte, was ist das neues Spielkonzept, und am Ende gewinnen wir gerade noch so das erste Testspiel und das zweite Spiel verlieren wir 5-0 in der ersten Bundesliga. Also das macht dann auch keinen Sinn. Ich glaube, dass dadurch eher was am Entstehen ist, wenn wir halt das Ganze mal ein bisschen rational betrachten und mal schauen, wie es läuft. Ich muss sagen, die Mannschaft an sich gefällt mir mittlerweile ganz gut. Der Kader ist akzeptabel. Das Einzige, was mir irgendwie ein bisschen Sorgen bereitet, ist eigentlich vielleicht fast was irgendwie nicht nur mit der Eintracht zu tun hat, ist Tatsache, dass andere Mannschaften unglaublich krass aufrüsten. Also, dass wir gar nicht so schlecht sind, aber halt nur irgendwo begrenzte Mittel zur Verfügung haben und die anderen wirklich mit Geld um sich schmeißen, was nicht mehr feierlich ist, ne? Also ich meine, wenn du jetzt wieder siehst, guck mal, normalerweise wäre alles akzeptabel normal gelaufen. Das will ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, es hätten sie verdient. Aber Hamburg hat kein Spiel in der Relegation gewonnen. Und am Ende des Tages sind sie trotzdem immer noch in der Bundesliga. Und die Tatsache, dass sie jetzt immer noch in der Bundesliga sind, wird jetzt damit vergoldet, dass sie jetzt 25 Millionen von dem Herr Kühne haben und jetzt wieder Geld aus dem Fenster werfen, sich Spieler holen, die normalerweise gar nicht in deren Gefüge passen. Ein Wallon Berami, der halt jetzt, wie gesagt, von Neapel kam. Das ist ein Spieler, der hat einen Wert, ob das von Transfermarkt stimmt, die sagen 12 Millionen, sagen wir 10 Millionen. Den haben die auch anscheinend gut verhandelt. für 4,5 bekommen, aber das sind Spiele, da frage ich mich, wie kommt es, dass die überhaupt 4,5 Millionen investieren konnten? Ja, die haben Schulden bis zum geht nicht mehr, aber trotzdem funktioniert es immer noch ganz gut. Natürlich haben sie Çanakkale abgegeben, das muss irgendwo gedeckt werden, aber da sind auch wieder neue Spieler gekommen, die haben ja einen Lasogga verpflichtet für, was weiß ich, 9 Millionen oder so. Also da sind wirklich Summen geflossen. Die wären bei der Eintracht, hätten wir diese Schulden gehabt, ich will nur mal, um das darzustellen, hätten wir so viel Schulden wie der ASV, dann hätte Bruchhagen mindestens die Hälfte von den Einnahmen, von den Transfereinnahmen dafür genommen, um die Schulden abzubauen und dann nur die Hälfte genommen, um neue Spieler zu holen. Ja, und der HSV macht es halt jetzt komplett, die investieren komplett und noch viel mehr. Und dann ist es natürlich für einen Bundesliga-Verein wie die Eintracht unglaublich schwer, normal mitzuwachsen, weil andere Vereine einfach exponentiell höher mehr wachsen, weil sie Zuschüsse bekommen. Ein Kind schießt bei Hannover 96. Hannover 96 ist jetzt auch schon seit 2 Jahren nicht mehr international aktiv gewesen. Und jeder weiß, dass Euroleague jetzt auch nicht irgendwie da kriegst du keine Geldsäcke hinterhergeschmissen. So toll ist es jetzt auch nicht. Ich meine, die Eintracht hat ein bisschen was verdient, aber das war auch einmalig, was wir da abgezogen haben für eine Show. Halt auch von den Fans. Und da gab es ja dann auch, wir hatten Glück, dass wir die einzige Mannschaft waren, die da noch aus Deutschland vertreten waren, hatten dementsprechend eine ganz ordentliche TV-Präsenz, solche Sachen, ja. Aber Hannover, die haben jetzt auch von Kind Geld in den Säckel bekommen und ja, jetzt holen sie sich noch José Lu für 5 bis 6 Millionen. Und das war nicht der einzige Transfer. Also da Kiyotaka hat, glaube ich, circa 5 Millionen gekostet. Und die haben keinen Verkauf großartig, wo du sagst, okay, die haben das Geld irgendwie einfach nur die haben das da bekommen und jetzt wieder da reingewirtschaftet, weißt du? Also da sind einfach Dinge. Das kann sein, dass die Eintracht einigermaßen gut mitwächst, aber die anderen Vereine wachsen noch schneller und holen sich noch wahrscheinlich besseres Personal und dann sieht es vielleicht für uns doch nicht so gut aus.
Ja, auf jeden Fall, weil sich die Gruppe oben erweitert hat ein bisschen. Also du hast halt mit Bayern, Dortmund, Schalke und Leverkusen 4, die ganz weit weg sind. Aber dann hast du direkt schon die nächste Gruppe, die denen ganz schnell auf den Fersen sind. Und da gehört Wolfsburg zu, die können ganz oben mitspielen. Hoffenheim hat sich richtig gut verstärkt, also so leid mir das auch tut, aber die haben echt gut eingekauft. Und so wird das Feld, was um die internationalen Plätze spielt, das ist einfach in eine ganz andere Gruppe reingerutscht, als die, in der wir mitspielen können. Das heißt, wenn wir irgendwo zwischen 12 und 10 landen, wird es eine gute Saison. Weil einfach die obere Gruppe viel größer geworden ist, als sie noch im letzten Jahr war. Und da auch überproportional stärker als das, was wir sind.
Genau, das ist der Punkt. Genau darauf wollte ich auch hinaus, weil es ist halt so unfassbar, dass die Gruppen größer geworden sind. Ich glaube mal, von Leverkusen hört man gar nicht so viel, du hast ja gesagt, sind auch weit oben, aber was da auch für Transfers getätigt wurden, Çalhanoğlu und so weiter und so fort. Gut, okay, die haben natürlich auch Glück gehabt, dass sie mit Can jemanden verkauft haben. Ich weiß nicht, ob Can 10 Millionen wert ist, ja, und das, ich weiß nicht, ob er jetzt bei Liverpool schon so klarkommt. Das müssen andere entscheiden. Fand ich aber doch schon ein bisschen, naja. Ich hatte es ein bisschen beeindruckt, aber es sind halt wirklich viele Transfers getätigt worden und da können wir halt nicht mitreden.
Was du aber aussiehst, ist, dass andere Vereine, wie zum Beispiel Freiburg, ich finde, bei denen ist die Schere noch, ja, zur Spitzengruppe noch größer, als wir das jetzt spüren. Also ich glaube, da siehst du nochmal einen ganz, ganz ordentlichen Knick drin.
Ja, meinst du? Also ich meine, Freiburg hat sich ja auch eigentlich ganz gut verstärkt, ne? Wenn du es mal gesehen hast. Also da, die haben auch, ich glaube, die haben auch für 6-7 Millionen haben sie auch einen Spieler verpflichtet, ne? Also nicht einen, aber ich glaube, warte mal, 2 Spieler für insgesamt 7 Millionen. Also da war schon ein bisschen was. Ich glaube, die haben ordentlich investiert, aber du hast natürlich recht. Gut, da gab es ja wenigstens auch Einnahmen. Die haben Ginter verkauft für unglaublich viel Geld, ne?
Ja.
Und Baumann
und
auch.
Baumann
der. Ja, natürlich, deswegen vollkommen richtig, was du gesagt hast. Hoffenheim, starke Transfers diese Saison. Ich meine, allein ein Baumann, ich gehe nicht davon aus, dass er eine ähnlich miserable Entwicklung nimmt wie Wiese seinerzeit. Ja?
Nein, auf keinen Fall.
Und dann siehst du, dann hast du da ein Team, kannst du nur mit Ohren schlackern. Und da schaut die Eintracht halt zu, aber kann halt dementsprechend nicht großartig agieren. Deswegen Platz 12, Platz 10, 11, was weiß ich, 13 soll es nicht werden. Wenn es 9 wird, wäre es mega gute Saison.
Denke ich auch. Also ein einstelliger Tabellenplatz halte ich für fast unmöglich. wenn es der doch werden sollte, wäre es unglaublich genial. Eine Überraschung wie vor 2 Jahren werden wir auf keinen Fall erleben, weil dafür sind einfach zu viele Mannschaften mittlerweile, die um die internationalen Plätze mitspielen. Ich bin gespannt, wie sich Mainz im Europapokal schlagen wird, wenn sie sich überhaupt qualifizieren sollten. War ja auch ein ganz, ganz dünnes Bild, was sie da abgegeben haben jetzt im Hinspiel. Und dementsprechend werden die erstmal keine Rolle in der Bundesliga spielen, behaupte ich einfach mal, wenn sie sich qualifizieren sollten. Damit hätten wir schon mal 1, 2 Vereine, die wir hinter uns lassen können. Und dann schauen wir mal, was nach oben geht. Also wie gesagt, das ist schon ernüchternd, was du eben gesagt hast, dass die anderen so krass aufgerüstet haben. Da ist schon viel dran.
Ja, es tut einem halt auch irgendwo ein bisschen, mir tut es halt ein bisschen weh, weil die Entwicklung halt sich so weit geteilt hat, also weil die Unterschiede so gravierend sind. Und wenn du überlegst, dass die Unterschiede noch nicht mal, ich meine, wenn du überlegst, Bayern haben, ich weiß nicht, die haben jetzt einen Spieler verpflichtet, der Geld gekostet hat, ansonsten haben sie einfach gut gemacht. Ja, gut, Dortmund hat ordentlich investiert, aber das ist ja klar, das macht ja auch Sinn, die bekommen auch Champions League-Gelder bis zum geht nicht mehr. Das ist ja logisch, dass sie da investieren. Ja, aber andere Vereine, die halt mit diesen Gefilden einfach nichts zu tun haben, haben einfach mega krass investiert. Ich meine, auch Augsburg darfst du nicht vergessen. Augsburg hat, glaube ich, was weiß ich, glaube 8 oder 9 Millionen investiert.
Ja.
Also das ist schon richtig, richtig zum Ohrenschlagern. Ja. Und ich kann nur hoffen, dass wir den Anschluss nicht verlieren, dass sich einige Teams nicht so gut präsentieren, wie gedacht. Ich bin momentan zum Beispiel überhaupt nicht überzeugt, dass das Hertha BSC den Aufwärtstrend, den sie in der Hinrunde der letzten Saison hatten, aufrechterhalten können, denn in der Rückrunde lief es schon schlecht. Die Transfers finde ich nicht mega, mega stark. Also da wird man mal sehen, wie das da läuft. Aber ich denke, das ist ein Verein, den wir hinter uns lassen können. Und wir müssen halt mal sehen, 3 Vereine müssen es auf alle Fälle sein. Ja, naja, Paderborn ist zumindest mal einer. Und ansonsten, es wird eine enge Kiste.
Stuttgart sehe ich so ein bisschen wie du die Hertha. Die haben eine sehr schlechte Saison letztes Jahr gespielt. Die haben sich nicht mega krass verstärkt. Das ist für mich so ein bisschen Wundertüte. Und da muss der Fee auch aufpassen, dass der Schuss nicht nach hinten losgeht.
Ja, also ich weiß nicht, ob ich Interviews überhaupt noch, generell mag ich immer sagen, wenn ich die Interviews von Fee dann momentan so höre. Ja, ich finde es ganz gut, er ist so ein bisschen der Mahnende, aber für mich ist halt immer noch, ich weiß, es stinkt meistens halt auch vom Kopf her, ja, der Fisch. Und wer ist der Fisch? Ja, der stinkende Fischkopf, das ist der Bobic. Und solange du den Bobic da in diesem Verein hast, da wird auch nicht wirklich dauerhaft was Gutes daraus erwachsen. Und das merkst du halt, natürlich haben sie jetzt einen Romeo geholt, das von Chelsea ist auch eine Laie wie bei Piasson, das ist eine sichere Sache, aber alter Falter. Die haben für den Hušek, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von Nürnberg, haben die 1,2 Millionen bezahlt. Da greife ich mir an den Kopf. Der Spieler, der hat eigentlich nie wirklich was gerissen. Dann haben sie für die rechte Verteidigerposition, haben sie einen Florian Klein geholt. Der hat keine Bäume ausgerissen bei Salzburg. Ich sage euch mal eins, wenn der so ein geiler Spieler bei Salzburg gewesen wäre, hätten die den fest verpflichtet, hätten sie ihn mit Geld einbalsamiert und hätten den bei sich behalten. Ja, aber allein, dass der gegangen ist, spricht schon eine deutliche Sprache. Also da sind alles, vielleicht kommt da jetzt noch was. Kurani war ja auch mal im Gespräch hier bei Stuttgart. Vielleicht ändert sich kurzfristig da noch ein bisschen was, aber an sich sehe ich bei Stuttgart auch nicht so, sehe ich es nicht so positiv. Kann ich dir nur zustimmen. Aber gut, müssen wir mal abwarten. Die Eintracht muss, wir müssen auf uns selbst gucken. Hoffentlich laufen uns die anderen halt einfach nicht davon. Ne?
Ja.
Ja. Kann da noch was passieren jetzt in Sachen Neuverpflichtungen bei der Eintracht? Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, Mittelfeldspieler, müssen wir mal schauen, ob mit Jemai was passiert. Marin wird immer mal wieder so ins Gespräch gebracht, aber eigentlich haben wir ja dafür jetzt den Piasson verpflichtet, ne, für die Seite.
Eigentlich ja.
Ich würd auch vorne nichts mehr tun. Also Marin hätte mir ganz gut gefallen.
Ja, mir auch, ja.
Aber ja, da sehe ich eigentlich so ein bisschen vergleichbar eher einen Stendera. Marin ist ja auch jemand, der auf der 10 gut kann, den du auch auf die Außen schicken kannst. Und da könnte vielleicht auch ein Stendera sich mal anfangen mit anzufreunden, weil der müsste ein bisschen flexibler werden, was seine Position angeht, dass er auf links und auf rechts auch mal aushelfen kann und da über ein paar Einwechslungen oder Chancen vielleicht durch Verletzungen einfach nach seiner Chance sucht, weil ich glaube, auf der 10 wird es halt für ihn echt schwer.
Auf jeden Fall. Aber wie du es gerade sagst, er muss vielleicht wirklich versuchen auszuweichen, denn Aigner scheint momentan nicht ganz so wirklich gut drauf zu sein. Ich will das jetzt nicht darauf schieben,
dass... Ich glaube, der ist nicht fit, der hat doch Knie, ja, oder?
Ja, irgendwas ist Knie, da, ja. Ja. Also ja, deswegen, das ist ja dann verständlich, das heißt... Und für Aigner haben wir jetzt vielleicht nicht hundertprozentigen Ersatz. Vielleicht wäre es für Stindera eine Möglichkeit, da mal reinzurutschen. Ja? Weil links ist mit Pierson halt definitiv besetzt. Deswegen wäre vielleicht
ganz. Ja, wobei gut. Ich glaube, Pierson auf beiden Seiten kann.
Ja, der, ja, der die, kann auf beiden, ja. Ja, die, der kann auch zweimal offensiv, ja.
Genau, von daher, wenn auf rechts Aigner ausfallen sollte, wäre er, glaube ich, die erste Alternative da.
Mhm. Hätte ich jetzt auch gefühlt gesagt, ja.
Und dann steht für Schwegler dann höchstens noch die Alternative, die Inui-Position. Also, ja, muss man mal gucken.
Du meinst für Stindera, ne? Ja, genau.
Habe ich das gesagt?
Schwegler.
Ja, um Gottes Willen.
Ja, ja, ich muss auch sagen, also Schwegler vermisse ich jetzt bislang noch gar nicht. Das werden wir noch sehen, wann das der Fall ist oder ob das der Fall sein wird. Aber bislang habe ich sind da noch keine Entzugserscheinungen zu spüren. Aber okay, ja, müssen wir mal schauen. Also Marin wäre eine gute Sache, hätte ich auch ganz cool gefunden. Aber vielleicht kann Stindera da irgendwie mal reinwachsen. Ich denke, Rosenthal hat weiterhin kein, nicht wirklich ein hohes Standing bei der Eintracht. Kann gut sein, dass er uns vielleicht nochmal verlässt. Müssen wir mal sehen. Es gibt schon noch den einen oder anderen Spieler, ne? Also Rosenthal dürfte da als allererster zu nennen sein, ne?
Flug scheint momentan überhaupt keine Rolle zu spielen.
Ja, und auch Otschipka, ne? Also Otschipka, gut, hat jetzt heute mal ein grandioses Testspiel gegen Viertligisten gemacht. Thumbs up, Dude. Aber an sich ist da auch wirklich nicht viel zu sehen, ne? Also Otschipka macht mir echt noch am meisten Sorge. Ich glaube, Flum war ja auch ein bisschen verletzt und kam mir jetzt erstmal wieder rein. Mhm. Ich denke, das kann noch mal was werden. Der hat wenigstens heute 90 Minuten gespielt. Aber Otschipka, das ist echt... Bin ich sicher.
Ja, also mein Eindruck bis jetzt, also allein wenn man sich anguckt, wie die Einsatzzeiten sind, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass tatsächlich auch ein Jakba da weiter vorne liegt.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und sogar ganz deutlich. Also wenn du siehst, dass Jakba eigentlich fast jedes Spiel mitmacht. Ja. Ja, ich finde ihn auch geil. Jakba ist ein guter Typ einfach. Ja, natürlich macht er mir manchmal ein bisschen Bauchschmerzen hinten, wenn er wieder Vogelwild da wuselt. Aber es ist ein super Typ. Also ist halt ein guter Junge. Weißt du, gefällt mir einfach. Das ist ein Sympathikus. Also mit dem ist eine gute Gerät. Hat er es nicht letztes Mal gesagt? Ich weiß nicht genau. Aber
echt, hat er?
Ja, irgend so was hat er das letzte Mal gesagt. Ja,
finde ich witzig.
Ja, ist einfach ein geiler Typ und also so ein, weißt du, sind so positive Charaktere, die eine Mannschaft auch einfach braucht, ne?
Und er bringt halt auch immer wahnsinnig viel Motivation mit.
Auf jeden Fall, ja. Und das wundert mich nicht, dass der Jakba und der Walder sich auf Anhieb gut verstehen, ne? Ich würde mir da nochmal wünschen, ganz abgesehen davon, dass der Luca Waldschmidt, wenn er wieder fit ist, mal reinrutscht. Das ist halt blöd, der ist jetzt wieder verletzt, macht die ganze Vorbereitung nicht mit. Das ist halt super ärgerlich. Ja, ich meine, Schambeinentzündung ist halt auch eine Kacksache. Das kann langwierig sein, das muss erstmal gut behandelt werden. Aber das sind halt so Sachen, da hättest du halt auch nochmal so ein Backup für die Stürmerposition. Ich meine, jetzt bist du eh gut genug besetzt. Aber für so Leute ist es halt auch wichtig, mal reinzufühlen, ja, und mal reinzukommen in so ein Team. Und das wird dir halt einfach verwehrt dadurch, durch solche Verletzungen. Aber gut, schauen wir mal. Ja. Ansonsten, Ausblick, die nächsten Spiele. Jetzt kommt ja erstmal Inter.
Ja, das gebe ich mir nicht. Da, überlasse ich anderen den Vortritt.
Ja, ich muss schon sagen, Alex wieder, nee, keine Freundschaftsspiele, keine Kommerz.
Na, auf keinen Fall, ich bin absoluter Befürworter von Freundschaftsspielen und ich kann nur sagen, am 12. August absolutes Kracher-Freundschaftsspiel.
Oh, gegen wen geht's denn?
Da geht's gegen Rot-Weiß Walldorf.
Wuhu!
Ein Top-Verein mit einer, möchte ich nochmal ausdrücklich erwähnen, Top-Vereinsführung. Da gibt's nichts.
Okay. Und ich habe gehört, da gibt's ja sogar Karten zu gewinnen. Oh, unfassbar.
Oh, was eine Überleitung. Oh.
Ein
Traum. Ein Gewinnspiel.
Ah, ein Gewinne.
ein Traum, ja. Ja, da gibt es was zu gewinnen. Was gibt's denn da genau zu gewinnen? Oh. Tickets natürlich, Tickets.
Oh, ich komme jetzt, gerade bei seiner Mischung zwischen Glücksrad und der Preis ist heiß vor, ja?
In beiden Sendungen oder in beiden Formaten darf ich einfach nichts sagen und halte mich jetzt auch zurück und sitze hier einfach nur und sehe gut aus.
Ja, ich überlege jetzt gerade.
Der Frau.
Ich überlege jetzt gerade, wer jetzt eher Harry Weinfurt ist, ich oder Marvin?
Ich weiß nicht, aber bei mir gibt es den Zonk. Nein, egal. Lass uns zum Wesentlichen wieder kommen. Der Podcast ist schon eindeutig zu lang. Wir sind schon wieder freudentrunken, ob der guten, tollen Gewinne, die es gibt. Also es gibt 2 Tickets zu gewinnen. Aber um die Tickets zu gewinnen, muss man eine Frage beantworten. René?
Ja, und zwar haben wir im Vorfeld lange, also mindestens 1,5 Minuten überlegt, wie denn die Frage sein könnte. Ich war ja für eine Frage nach dem neuen Trainer, aber wir haben uns für was wesentlich Kreativeres entschieden. Nämlich wollen wir wissen von euch, bei welcher Folge ich denn nicht mehr alleiniger Wortführer in dieser kleinen Podcast-Runde hier war, sondern ab wann ich das erste Mal Unterstützung hatte.
Welches war die erste Folge?
Genau, okay. In der ich nicht mehr alleine war.
Mhm.
Das kann man relativ einfach finden, wenn man auf unserer Webseite mal so ein bisschen danach sucht.
Ja, ich würde gleich alles verraten, wie wir das
haben. Ja, ein bisschen, so zum Einstieg ein bisschen Hinweis muss man ja den Leuten schon geben.
Ja.
Auf welchem Weg ihr uns die Antwort zukommen lasst, ist eigentlich relativ egal.
Bitte Brieftaube.
Ja, Hauptsache, die Antwort ist bis zum Sonntag da, weil wir müssen ja auch noch auslosen und euch dann irgendwie die Karten noch zukommen lassen oder vereinbaren, wo ihr sie dann einsammeln könnt. Nicht? Weil das Ding ist ja schon am Dienstag.
Also ich an eurer Stelle würde auf jeden Fall daran teilnehmen, weil, wenn ihr die Tickets gewinnt, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, uns live kennenzulernen und vielleicht gibt es auch ein Autogramm.
Ich wollte gerade
von den Eintracht-Spielern.
Ja, wollte gerade sagen.
Ich nehm zur Sicherheit mal ein Stift mit, falls keiner einen dabei hat, aber nicht? Ja.
Mhm. Ich kann nicht schreiben, ich mache das dann mit so einem Daumen.
Darfst 2 Kreuze machen.
Ja, genau. Nee, ja, also kommt versammelt und holt euch die Tickets. Aber
genau,
gut,
jetzt nochmal zurück. Genau, und trinkt danach irgendwie mit uns eine gekühlte Apfelschorle oder sowas.
Oh, ich bin auch für 2 zu haben. Oh, vielleicht darf die Alex dann wieder also fremde Leute bei ihrer Wurst stören.
Ich kann nicht, ich bin verletzt.
Mhm. Ich habe immer gedacht, naja, egal, vergessen wir das.
Sie nicht weiter bei ihrer Wurst stören.
Ah, ich wusste,
wobei mir da gerade einfällt, als das war ich auch verletzt, da hatte ich nämlich mal eine Halskrause an.
Die Alex, Dauerpatient.
Ja.
Der Sonny Kittel des Podcasts.
Der Podcast, die Podcast-Invaliden.
Die Kittelin. Sie ist die Kittelin. Oh nein, es wird Zeit, wir sollten noch ernsthafte Themen besprechen. Nein, also ja, hier Inter, interessant. Das Ding ist ausverkauft, 10.8., ja, mal schauen, was das wird. Ich denke, Inter ist immer ein relativ attraktiver Gegner. Ich finde es ganz interessant, dass die Eintracht die Tickets zusammen verkauft hat mit der Saisoneröffnungsfeier, ne?
Ja, also vielleicht nochmal zu meiner Ehrenrettung. Ich gehe da nicht hin, weil ich so gegen Kommerz bin oder so. Auf keinen Fall. Also ich gucke mir auch Kommerz an. Kein Ding. Ich gehe da einfach nicht hin, weil ich damals bei Chelsea war. Wann war das? Vor 2 Jahren, glaube ich. Ja. Und ich einfach so maßlos enttäuscht war und mich 2 Stunden lang gelangweilt habe. Und der andere Grund ist, dass die Saisoneröffnungsfeier mir schon immer viel zu überlaufen war. Und ja, das jetzt mit Krücken ein absolutes No-Go ist.
Ja, nee, hast du bei den 50.000 Leute, die da rumtrampeln, dann hat man vielleicht Besseres zu tun. An sich, ja, das Spiel gegen Chelsea, das war ja damals auch eher so ein bisschen skurril. Da haben sie ja einen Hilario, so einen dritten Torhüter drin gehabt, der hat ja auch nur Mist gemacht. Ja, also das war ja schon ein bisschen komisch. Bin mal gespannt, wie es jetzt ist. Also Nemanja Vidic, der ist ja jetzt neu zu Inter gewechselt, den würde ich mir vielleicht schon mal ganz gerne angucken. Aber man muss schon sagen, dass viele... Also Inter hört sich nach einem sehr, sehr großen Namen an. Ja, die haben natürlich auch ein paar Leute da rumlaufen... Freddy Guarin hat ja auch bei der Weltmeisterschaft gespielt, aber an sich, das sind nicht mehr so die ganz großen Namen wie früher, ne? Du merkst schon, dass die italienische Liga schon ein bisschen einen Leistungsabfall zu verzeichnen hat und deswegen sind es jetzt auch nicht mehr die allergrößten Namen, sind immer noch ganz gute Leute, aber gut, man guckt sich's mal an, ich meine, man muss auch sagen, 5 Euro Stehplatzticket ist ein schmaler Preis, kannst nichts sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Also die Tickets sind für einen fairen Preis an den Mann gegangen. Ja. Und wie gesagt, ich würde es mir wahrscheinlich auch angucken, wenn nicht die Saisoneröffnungsfeier dabei wäre. Nee, eigentlich würde ich es nicht. Nee. Aber wie gesagt, gegen Chelsea, das war so eine Enttäuschung. Mhm. Da habe ich nicht nochmal Bock drauf, mich da anderthalb Stunden gelangweilt hinzusetzen. Und jetzt, in der jetzigen Situation, ist es normal out of scope. Ja, zumal ja, wie eben schon gesagt, das richtig geile Testspiel am Dienstag draufkommt.
Genau, mit unserer Beteiligung, was das Ganze sowieso noch viel, viel lohnenswerter macht. Also Beteiligung in Form von, wir stehen nebendran und sagen, könnte doch alle Sinn.
Ja, ansonsten gibt es da was auf deiner Liste?
War das eigentlich Schalke, die es irgendwie geschafft haben, bei ihren Testspielen nur mit ein paar hundert Leute ins Stadion zu kriegen, weil sie die Tickets jetzt für so teuer Geld verkauft haben? Oder habe ich das falsch im Kopf?
Ich weiß nicht.
Da habe ich nichts mitbekommen.
Irgendwas ist letztens an mir vorbeigeflogen. Ich glaube, das war Schalke, wo du dann Fotos von der Tribüne gesehen hast, wo gute 90% leer waren, weil sie die Tickets für horrende Preise versucht haben, loszuwerden.
Okay. Kann schon sein.
So ein drittklassiges Testspiel.
Aber was ich viel dramatischer finde, ist die Tatsache, was Alex vorhin schon angeschnitten hat, dass bei Mainz 05 beim Heimspiel im Europacup, ja, Qualifikationsrunde, irgendwie läppische 14.000 Leute da waren. Da denke ich mir, was ist denn hier mit euch los? Seid ihr denn total beschissen? Ja, jetzt mal ohne Mist, das ist doch scheißegal, welche Gegner das war. Ja, bei uns war es Karabakh Akdam, das Ding war voll. Weißt du, solche Sachen. Ja. Da brauchst du dich doch nicht zu wundern.
Es geht ja auch nicht um die Unterstützung der Mannschaft und nicht darum, dass das jetzt, was weiß ich, hier Manchester persönlich ist oder irgendwas.
Nein, das ist der Weg zu hochklassigen Partien, kann das sein, ja?
Natürlich.
Und genauso dusselig haben sie sich dann auch angestellt. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis war, aber das war schon wieder so ein lustloser, ich glaube 1-1 oder so, ne? Also es war wieder so ein Kampf der puren Lustlosigkeit. Da wusste ich nicht, ob die Fans schlimmer sind. Ja, Mainz hat halt 1-0 glücklich gewonnen. Okay, Tripolis ist halt auch nicht kein grandioser Gegner, aber solche Sachen, da muss ich sagen, das finde ich schade. Ja, und da siehst du halt mal, der Eintracht hat wenigstens von Fanseite aus in dem Jahr alles richtig gemacht.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich hatte das auch irgendwann getwittert gehabt, als ich gesehen habe, dass die überhaupt keine Karten verkauft haben. Und da kamen dann auch irgendwie so Antworten mit, das ist dritte Runde Quali, sowas gucke ich mir doch nicht an. Mal ganz abgesehen davon, dass ich mir Mainz noch nicht mal angucken würde, wenn die Karten geschenkt wären. Aber wenn Mainz mein Verein wäre... Wenn sie
gegen die Eintracht spielen vielleicht.
Genau. Wenn Mainz mein Verein wäre, dann... wäre ich da auf jeden Fall hingegangen und die kleine Choreo, die sie sich da abgezwängt haben, also ja, das war halt letztes Jahr mit uns einfach mal eine andere Sache.
Aber gut, man kann andere nicht zu ihrem Glück zwingen. Vielleicht hat es ein schnelles Ende wie zuletzt, als sie international unterwegs waren. Aber dann frage ich mich ganz ehrlich, warum die Mühe das ganze Jahr, weißt du, wenn irgendwie jeder, der ganze Verein auf dem Europacup scheißt. Ich weiß, das kann alles an Negativseiten haben, wir haben es letztes Jahr auch irgendwo ein bisschen erlebt, aber trotzdem war es für viele ein unfassbar tolles Erlebnis, was glaube ich ein Gros der Fans einfach nicht vergessen werden. Ja? Also da waren tolle Auswärtsfahrten dabei, Bordeaux, Porto. Es gab Leute, die sind mit nach Aserbaidschan gefahren. Das sind halt Dinge, die kannst du, natürlich kannst du dir kaufen, aber die Erlebnisse sind einmalig. Ja? Gerade wenn du dir überlegst, es gab Leute, die sind nach Tel Aviv. Die sind halt mit nach Tel Aviv. Und welch bittersüßes Gefühl die jetzt hatten, zuletzt mit dem Nahostkonflikt. Wenn du dir überlegst, oh Gott, in Tel Aviv war ich und jetzt gibt's ja andauernd Alarm und so weiter und so fort. Also ich will nur mal sagen, das waren einmalige Erlebnisse, die da geteilt wurden. Und wenn die Mainzer da gar kein Interesse haben, Pech gehabt.
Ja.
Oh, du sprichst die Trikotpreise hier gerade an.
Ja, weil ich gerade eben mal so auf die Themenliste geguckt habe und dabei ist mir ein Tweet aufgefallen, der gestern hier vorbeikam, so die Vergleiche Trikotpreise auch Mainz, die ja auch denselben Ausstatter haben wie wir und da sind ja schon geringfügige Unterschiede drin.
Oh, ich kann es nicht mehr hören, dieses Trikotpreisthema, ey. Aber meinetwegen hätte man nicht drüber reden müssen, ich bin schon wieder der Negative hier. Also Trikotpreise hin oder her, ne? Also keine Ahnung, wir hatten letztes Jahr Jakob, dann kam Nike und alle waren am Schreien, boah, geil, Nike. Hat denn in dem Moment tatsächlich keiner von denen ernsthaft darüber nachgedacht, dass Nike eine andere Preisstruktur haben wird? Wie das? Also, dass die Trikots teurer werden, das muss doch klar gewesen sein. Und dass halt Trikots von Nike in anderen Vereinen billiger sind, hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass da einfach andere Materialien verwendet werden. Und wer halt Bock hat, ein Trikot zu kaufen, was dasselbe ist, was die Mannschaft trägt, der muss halt damit leben. Also ich meine, für was suchen wir denn Trikots aus? Damit der Fan ein besonders günstiges Trikot hat? Oder dass die Mannschaftsspieler die bestmöglichste Qualität am Leibe tragen?
Ja. Ja. Am Ende wird jeder, der sich drüber aufregt, sich sowieso eins kaufen. Also von daher kann der Preis ja eigentlich noch gar nicht zu hoch sein.
Also davon mal abgesehen, ich werde mir auch eins kaufen.
Ja.
Also ich will es auf jeden Fall haben. Das ist eher gut. Also ich will es auf jeden Fall haben. Die Aussage bleibt so stehen. Das Einzige, was mich jetzt zum Nachdenken gebracht hat, ist ein Kumpel von mir, mit dem ich immer ins Stadion gehe, der, ich will nicht sagen, dass wir beide Gewichtsprobleme haben, aber wir haben jetzt nicht so eine Arjen-Robben-Figur, in der so super eng anliegende Trikots gut wirken.
So, und sagen wir es mal so, Arjen-Robben würde auch solche Trikots tragen, wenn er nicht eine solche Figur hätte.
Das ist durchaus richtig.
Vielleicht sind die auch nur so eng anliegend, weil er nicht die passende Figur dafür hat.
Ja, also er hat jetzt auch so ein Trikot im Shop mal angehabt und hat halt gemeint, die wären noch enger geschnitten wie die im letzten Jahr.
Die spannende Frage ist ja jetzt eher, kam er wieder raus?
Ja, er kam wieder raus. Okay. Aber ich glaube, es bedurfte der Hilfe vom Personal. Naja.
Ja,
gut, also die sollen auf jeden Fall extrem eng sein und wenn ich da nicht reinpasse, dann passe ich da halt nicht rein, aber ich hätte auf jeden Fall gerne eins.
Ja, also die Sache ist, ich habe mir die Trikots mal angeguckt, finde ich eigentlich ganz nice. Irgendwie nervt es mich, dass es nicht wirklich viel, ich finde es ganz nice, aber irgendwie fehlt mir so das gewisse Etwas, aber ich bin halt da immer ein bisschen kritisch, weil es sieht so ein bisschen aus, irgendwie sieht es ein bisschen aus wie das letzte Auswärtstrikot von Hertha BSC, da waren ja die Streifen ähnlich. Es sieht auch ein bisschen aus wie das Trikot von der letzten Saison, also da haben sie nicht wirklich viel dran rumgeschraubt. Vielleicht gucke ich mir das Auswärtstrikot nochmal an, das ist ja jetzt noch nicht verfügbar. Muss halt nochmal sagen, also es gibt eigentlich sollte es ja drei unterschiedliche Trikots geben. Ne? Es sollte ja eigentlich die niedrigpreisigsten für 69 oder so geben, dann die es jetzt gibt und dann eigentlich sollte es mal, weil du gesagt hast, genau die Trikots, die Spieler haben, es hätte nochmal die Deluxe-Version des Trikots geben sollen, die haben sie aber jetzt nicht eingeführt, weil sie merken, dass es halt, dass der Preis hoch genug ist und es sich jetzt schon dauernd Leute beschweren. Da wäre der Preis bei 120 Euro gewesen. Ja.
Ja, aber diese Fanshirts, die gibt es ja auf jeden Fall auch noch. Also die aussehen
wie ein Trikot, auch noch irgendwann.
Mhm. Aber eben kein Originaltrikot sind. Und von daher finde ich das eigentlich in Ordnung.
Ah ja, es ist halt, ist ein bisschen teuer, aber gut, man muss, ich meine, du tätigst die Investition ja auch nur einmal im Jahr. Das muss aber jedem freigestellt. Ich muss auch sagen, ich finde es auch ein happiger Preis. Aber ich meine, wenn das Design so geil wäre, wie ich es mir eigentlich ursprünglich erhofft hatte, dann wären wir es auch alle gewesen. So bin ich ein bisschen jetzt irgendwie, ich bin ein bisschen unschlüssig, weil es sieht so ein bisschen aus wie das Trikot der letzten Saison. Weiß noch nicht. Ich finde es halt, es ist die detaillierten, ach Quatsch.
Ja,
es ist nicht so, ja.
Detailreich.
Es ist nicht so detailreich wie das letzte Jahr. Also so die kleinen Spielereien, die fehlen halt leider. Also ich meine, hattest du bei Jako immer so, hast du sich Skyline oder so am Arm gehabt oder hast hinten noch einen kleinen Spruch gehabt? Sowas fehlt halt komplett. Also es ist halt 0815 so ein bisschen. Trotzdem, die Eintrachtfarben sind schön, das Logo ist auch toll. Aber naja, das kommt drauf an. Marc hat ja eben schon angesprochen, dass es ja auch ein paar Trikots gab, die ohne Hauptsponsor verkauft wurden, das ist natürlich ein bisschen dämlich, das hängt damit zusammen, dass einige Trikots, die einen Fehldruck hatten, genau das, also den fehlenden Druck jetzt in dem Sinne, sind trotzdem in Verkauf gekommen. Wie das passiert, das weiß ich nicht. Ich glaube, Alfa Romeo, wenn das jetzt großartig oder großartig bekannt würde, wären sie auch nicht wirklich zufrieden damit. Ich habe es aber auch gesehen, in Höchst gab es einen Shop, der das verkauft hat. Naja, aber ganz ehrlich, ich finde, der Sponsor bei der Eintracht, also Alfa Romeo, hat so ein schönes Logo, da kann ich mir das auch schön mal auf die Brust machen, beziehungsweise auf meinen mehr oder weniger dicken Bauch.
Ja, ich werde es mir mal angucken, demnächst im Shop, und dann mal gucken, ob ich rein oder wieder rauskomme, und dann entscheiden wir mal, ob ich das Geld auf den Tisch lege oder nicht. Ich finde den Preis auch noch in Ordnung.
Ja, aber wie Alex auch schon sagt, das ist halt immer so eine Sache, wenn du jetzt nicht mehr genau weißt, welche, ob du jetzt hier, ja, keine Ahnung, ich würde mir halt ungern ein Trikot in XL kaufen. Das sehe ich dann halt auch einfach nicht ein. Ja? Wenn ich nirgendwo XL habe, ja, und immer so ist, zwischen M und L.
Das ist so ein komisches Gefühl, wenn man ja, das als einziges Kleidungsstück da irgendwie dann hängen hat. Ja.
Genau, wenn ich zwischen M und L immer so einkaufe und L mir dann eigentlich schon ordentlich passt und ich plötzlich ein XL-Ding da stehen habe, ja, nö, also fühle ich mich so ein bisschen in meine Ehre gekränkt. Dann sollen halt mal nicht nur Eierrobbens da rumlaufen, die das Trikot am besten so ein besseres Bodypaint ist. Ja, brauche ich nicht. Ja, finde ich schon ein bisschen.
Vielleicht solltest du dann auch drüber nachdenken, vielleicht nicht eben mal so 2 Kilo Wassermelone wegzuatmen.
Wassermelone ist gut für den Körper.
Ja, aber es kommt auch auf die Menge drauf an.
Hallo, da muss ich mal wie ein Lachs hier gegen den Strom schwimmen. Ja, man muss auch mal Dinge tun, die unpopulär sind.
Okay.
Aber gut, ich denke, Themen sind wir soweit durch, oder?
Jawohl, ja. Ich schau mal auf meine Liste, Testspiele, Verpflichtungen, Gewinnspiel, Trikot, ich habe nichts mehr.
Wann sehen wir uns wieder? Oder hören?
Ich nehme an, wir werden nächste Woche was aufnehmen, was allerdings dann ja ohne Livestream sein wird, weil das ist so aus diesem Vorladen von Frankfurt da so ein bisschen schwierig. Nicht?
Mhm. Ja, ja.
Aber ich nehme an, wir werden.
Du meinst aus dem großen Fußballstadion von Rot-Weiß-Walldorf?
Mhm. Ja, aber wenn da abertausende Menschen mit ihren Mobilfunkgeräten anlaufen, dann brechen auch wieder sämtliche Funkmasten da rundherum zusammen. Das kennen wir doch.
Ja, das ist wohl richtig.
Ja, ganz also, Paparazzos. Ja.
Genau, die dann alle schnell die Fotos zur FR schicken müssen, dass die auch am nächsten Tag veröffentlichen können. Also ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall irgendwas aufnehmen und ansonsten...
Dann sprechen wir dann nächste Woche auch über Viktoria Berlin, den Gegner im DFB-Pokal.
Würde ich sagen, das würde ganz gut passen, wenn wir dann auch nochmal uns die Mannschaft dann live vor Ort angeguckt haben. Dann haben wir vielleicht auch eher eine Einschätzung dazu, wie wir dann am 16., wenn ich das richtig im Kopf habe.
Machen wir so.
Spielen, ja. Oder?
War doch der genau. 16. Genau, weil Rot-Weiß-Walldorf der letzte entscheidende Test vor dem ersten Pflichtspiel ist.
Ja, danach geht's los. Was ist denn der 16. überhaupt für ein Tag? Ein Samstag.
Ein Samstag.
Genau, dann die Woche drauf ist dann Bundesliga-Beginn gegen Freiburg, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, Freiburg, Heimspiel, richtig klasse genau. Angelegenheit. Eigentlich haben wir, und das will ich nochmal ganz kurz sagen, du hast ja schon einen Blogbeitrag veröffentlicht auf unserer Homepage oder auf unserer Website, um es ganz korrekt zu sagen. Website, und zwar ist es natürlich so, eigentlich haben wir einen richtig geilen Spielplan. Ne? Wir haben, die Saison ist eigentlich dafür gemacht, eine gute Saison zu spielen. Denn das erste Spiel ist zu Hause, das ist das Spiel gegen Freiburg und das allerletzte Spiel am 34. Spieltag ist auch zu Hause. Ja. Das sind eigentlich tendenziell eigentlich immer Saisons, die einen einigermaßen akzeptablen Verlauf haben, wenn du das letzte Spiel auch zu Hause hast. Das war zuletzt auch gegen Wolfsburg so, dann sind wir in die Euroleague gekommen. Das ist dieses Mal wieder so, das weiß ich nicht, das gehe ich nicht von aus, aber dass wir eine ordentliche Saison spielen, das hoffe ich durchaus. Und dann, es wird eine ordentliche Saison. Kriegen wir schon irgendwie gebacken.
Das denke ich doch. Also zumindest, als ich den Spielplan so angeguckt habe beim ersten Mal, war ich da doch
ja, wir haben auch nicht damit. Wir haben auch nicht diese brutalen Wochen, ja, wo Fee dann damals gesagt hat, oh, super, geil, da gehen wir im Februar raus und haben keinen Punkt geholt. Ja, also es gibt nicht dieses Bayern, Bam, BVB, Bam oder so direkt hintereinander. Nee, das ist alles ein bisschen besser verteilt. Und wie ein Hamster werden wir dann uns die Punkte nach Hause holen.
In die Backentaschen stecken und davonlaufen.
Mhm.
Wollen wir es hoffen?
Ja.
Okay. Na gut.
Ja, dann war das für mit der ersten Folge für die neue Saison. Ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir bedanken uns bei allen, die fleißig zugehört haben und bei allen, die an diesem grandiosen Gewinnspiel teilnehmen werden. Wie gesagt, bis Sonntag bitte die Fragen an uns schicken, egal ob per Mail, per Kommentar auf der Webseite, auf unserer Facebook-Seite, auf Twitter oder was euch sonst noch so einfällt. Von mir ist auch per Brieftaube, wenn sie denn bitte bis Sonntag da ist, damit wir dann auslosen können und dann werden wir die Gewinner informieren, wie sie denn am ehesten an ihre Karten herankommen. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu für die Woche und dann werden wir uns nächste Woche mal nach dem Testspiel gegen Rot-Weiß-Walldorf melden und mal gucken, wie wir denn so einschätzen, wie unsere Eintracht in den DFB-Pokal starten wird. Bis dahin, macht's gut!